Alles bla 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 ist das.
Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er.
Der Wechsel hatte sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routinier sich da, Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider, ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Einen wunderschönen guten Abend am 11. März. Samstag ist es, Samstagabend aus dem Berliner Olympiastadion, hätte ich was gesagt. Nein, aber aus der Hauptstadt, aus Berlin. Es ist 19.16 Uhr und die Doppelspitze meldet sich nach einer Winterpause zurück. Wir haben noch mal ein kleines Päuschen eingelegt. Ja, muss auch mal sein. Und uns noch mal mit den Vitamin D Vorräten versorgt, die man so braucht, um über diesen langen Berliner Winter zu kommen, und sind jetzt aber wieder back in the game mit Folge 124. Melden wir uns pünktlich zurück zur, ja, jetzt geht's langsam los, heiße Phase der Saison. Ja, mein Name ist Leon Ginzel, neben mir sitzt Paul-Henning Schneider. Es ist Winter in Berlin. Henning, wie nimmst du das wahr? Ich glaube, also es gibt gerade so ein Gesprächsthema in Berlin, und das ist auch Wetter. Schnee, alle kotzen ab, es ist kalt, es ist matschig. Wie hast du das, bevor wir hier zum Fußballgeschäft übergehen, wie hast du gerade so stimmungsmäßig, wie sieht es da so aus bei dir?
Ja, es gibt ja, erstmal herzlich willkommen, liebe Doppelspitze-Fans, an diesem Samstagabend hier oder wahrscheinlich Sonntag bei euch, nehme ich an. Es gibt ja gerade so eine Abstimmung, die jetzt hier am 26. März stattfindet in Berlin, um die Klimaziele der Stadt nochmal anzupassen.
Von, ich dachte, 2000, ob der Winter abgeschafft werden soll.
Ja, von 2045 auf 2030. Und da wird momentan die Werbetrommel für gerührt, auch an der Bande im Olympiastadion, in dem wir gerade eben noch waren, war da geworben für. Und der Wintereinbruch, den wir jetzt wieder haben, der macht da nicht so besonders Werbung für. Weil ich meine, es wird ja immer wieder gesagt, dass es einer der wärmsten Winter der letzten 1000 Jahre ist. Und das fühlt man gerade nicht so, weil es ist bitter kalt. Morgens noch so um die 0 Grad und tagsüber wird es auch nicht wesentlich wärmer.
Ich war auch grad, vor allem wird es auch nicht hell. Also heute, hell, ja. Da kommen wir gleich noch zu. Es gab ein Highlight während des gesamten Spiels, da kommen wir gleich noch zu. Das hat mich sehr gefreut. Aber ja, es wird auch nicht hell. Das ist eher auch das Problem. Kälte, ja, auch. Ja. Und Regen auch viel. Nässe.
Aber ich war, also wir waren beide, glaube ich, dick eingepackt, als wir da eben in der, über der Ostkurve standen.
Heute ging es.
Wir haben uns da auch, wir haben ganz gut Stimmung gemacht, auch finde ich. Die Kurve war da. Es war insgesamt, ich habe mich gewundert, dass mehr als 40.000 Leute da waren, weil ich fand es relativ leer. Ja, also es wirkte leer, und das habe ich auch zwischendurch, glaube ich, gesagt, dass die überzähligen Plätze ist ja ungefähr nochmal so die Kapazität von Wolfsburg oder so. Also ich sage nochmal so einen normalen Fußballstadion, so mit 30.000, 35.000. Die hätten da noch reingepasst heute.
Ist Wolfsburg ein normales Fußballstadion? Das ist ja schon mal hier die erste kontroverse These, die hier gleich aufgeworfen wird. Ja, ihr seht schon, wir sind zurück. Wir haben jetzt richtig Power. Wir haben richtig, wir haben auch ein bisschen Bock, wieder so ein bisschen auch mal so, ja, ich sag mal, die am Rande die Themen abzugrasen, die ganzen großen Fußballformate, die es so ja mittlerweile so gibt im Podcast-Bereich, das ist uns egal. Wir picken uns die Rosinen am Rande raus. Das, was an der Pommesbude fällt, ja, an Dialogen, was man so mitbekommt, wo die ganzen satten Gesichter so von den Erfolgsformaten einfach gar nicht mehr hinschauen. Ja, ja. Wo wir beide als Büro bezeichnet wurden heute.
Man kann es kaum wiederholen.
Wir müssen das hier rauspiepsen, weil das ist natürlich ein Schimpfwort eigentlich. Aber wir wurden heute wirklich als Bürofzen bezeichnet.
Ja, mehrfach.
Überlegen, was das ist.
Ja. Wir haben es auch nicht ganz verstanden.
Wir konnten das von uns weisen, weil wir auch erstmal gar nichts mit diesem Begriff anzufangen wussten.
Wir sind erstmal abgehauen ins Podcastbüro, wo wir jetzt hier sitzen.
Ja, ja.
Und das heißt ja eigentlich Studio, aber es ist auch wie ein Büro.
Ja, absolut, absolut. Ja, also die Welt unterteilt sich also in Menschen, die an der Werkbank schrauben, und an Leute, die im Büro sitzen, offenbar für diesen Mann, der da kam. Und also ihr seht schon, wir kommen aus dem Olympiastadion. Hertha hat gegen Mainz 05 gespielt. Spielen, großes Wort, aber es war im Endeffekt war es Fußball. Es ist 1:1 ausgegangen, und für die Hertha okayer Punkt, den man mitnimmt im Abstiegskampf. Wir werden die Lage gleich mal besprechen, jetzt in Folge 124. Also sprich, was bedeutet dieser Sieg für die Tabelle? Da ist es ja unten richtig, richtig eng geworden in den letzten 3-4 Wochen nochmal, weil da einige plötzlich gewonnen haben. Stichwort Schalke 04. Ne? Gelsenkirchen spielt gerade hier im Ruhrpott-Derby gegen Borussia Dortmund, liegt hinten zum Glück. Das heißt, das ist für uns eine gute Nachricht. Aber das werden wir nochmal analysieren. Und es gab zwischendurch auch wieder Schlagzeilen rund ums Finanzdilemma bei der Hertha, das hat sich jetzt ein bisschen entspannt, weil 777 jetzt final einsteigt, das ist auch durch, da werden wir vielleicht auch noch kurz drüber sprechen. Und ansonsten haben wir vor allen Dingen, und das ist eigentlich eine Sache, über die wir uns sehr, sehr freuen, nicht nur eigentlich, sondern über die wir uns sehr freuen, wir haben ein sehr spannendes Interview ganz frisch in der Woche geführt, und zwar mit einem Bestseller-Autor aus Ost-Berlin.
Thomas Brussig war nämlich bei uns am Doppelspitzenmikrofon. Man kennt ihn vom Am kürzeren Ende der Sonnenallee. Das ist so der bekannteste Roman. Hat auch das Drehbuch für geschrieben, für den Film, mit dem, glaube ich, Matthias Schweighöfer damals auch durchgestartet ist. Und da haben wir mit ihm gequatscht.
Helden über wie wir
auch. Helden wie wir hat er geschrieben.
Ja.
In den 90ern. Und mit dem haben wir gequatscht darüber, was Fußball für ihn bedeutet, was Fansein für ihn bedeutet und warum er der Hertha die Däumchen hält, auch wenn es nicht immer leicht ist. Und da er hat er bei uns ja offene Türen eingerannt, würde ich sagen, weil ich meine, das, wenn wir eins kennen, dann das mit der Hertha mitleiden und sich mitfreuen und mit aufatmen, wie jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, in Hamburg letzte Saison. Das war doch ein kollektives Aufatmen.
Ja, es war auf jeden Fall ein super spannendes oder ist ein super spannendes Interview geworden, das ihr am Ende der Folge hören könnt, in Folge in Teil 2. Und falls ihr da jetzt schon durchklicken wollt, könnt ihr euch ein bisschen vorskippen, dann werdet ihr das am Ende hören. Wir haben ihn besucht, waren bei ihm in gemütlichem Arbeitszimmer und haben viel über diese Zwischensphäre zwischen Fußball und Kultur, Literatur und diese ganze Bedeutung, warum wir Fußball irgendwie so spannend finden, gesprochen und warum man uns irgendwie attracted, warum Fußball aber auch die Kultur eigentlich gar nicht brauchen, umgekehrt, fand ich auch ein ganz spannender Punkt und auch wie Thomas Brussig zum FC Bayern steht. Auch das spielt eine große Rolle. All das am Ende im Interview. Und wirklich Matthias Schweighöfer, das soll ich mir gerade nachgucken hier mit meinem mobilen Endgerät, ob Matthias Schweighöfer hat da mitgespielt in dem Film?
Ich bin relativ überzeugt. Lass mich aber auch vom Gegenteil überzeugen.
Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, aber es kann schon sein, dass er irgendeine Rolle da gespielt hat, wo man dachte, ach ja, witzig.
Ich meine, der ganz junge Matthias Schweighöfer, Soloalbum hat auf jeden Fall gespielt.
Ja, ich check das mal kurz, nicht, dass wir hier wieder irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen. Bin mir da nicht sicher, ehrlich gesagt.
Was man aber Fun-Fact-mäßig sagen kann, ist, dass Sonnenallee, am kürzeren Ende der Sonnenallee ist einer der wenigen Filme, wo nicht das Buch die Vorlage ist, sondern ich glaube, das Drehbuch von Thomas Brussig zuerst geschrieben wurde. Und dann
hat er danach nochmal nachgelesen.
Genau, quasi basierend auf dem
Drehbuch. Also ich sehe, also Matthias Schweighöfer sehe ich hier nicht. Robert Stadtlober, ja, vielleicht hast du das verwechselt.
Das kann sein.
Henry Hübchen natürlich legendär, aber
dann nicht Matthias Schweighöfer.
Matze Schweighöfer glaube ich nicht, aber
oha, dann habe ich da seit 20 Jahren liege ich da einer Fehlinformation unter.
Ich gucke nochmal nach, ob er vielleicht nicht irgendwie eine Nebenrolle auftaucht oder so.
Kameraassistenz vielleicht.
Aber ich glaube nicht.
Okay, dann ganz liebe Grüße an Thomas Brussig, an Matthias Schweighöfer und das kürzere Ende der Sonnenallee hier in Berlin, Baumschulenweg ist das, glaube ich, der Stadtteil. Da habe ich dann sehr vielen Leuten falsch erzählt in den letzten 50 Jahren.
Hast du es wirklich immer so weitererzählt? Dass es denn
das einer der liebsten Partygeschichten ist das.
Okay.
Nein, so oft habe ich es nicht erzählt, aber wenn ich es erzählt habe, war es falsch.
Ja, Soloalbum, aber ich glaube, da verwechselst du es wahrscheinlich.
Das kann sein.
Ja, ich wollte noch gerade irgendwas erzählen. Ach so, genau. Einer der Gründe, warum wir mit Thomas Brussig ja gesprochen haben, waren ja auch oder sind seine berühmten Fußballmonologe. Mhm. Die er geschrieben hat, die jetzt nochmal neu rausgekommen sind im Buch Mats Hummels auf Parship. Das werden wir noch für euch verlinken und am Ende nochmal natürlich ein paar nähere Details über dieses Buch verlieren, denn da hat er drei Monologe letztendlich jetzt in ein Buch gepresst. Den ersten hat er schon vor 10-12 Jahren geschrieben, von einem Fußballtrainer sozusagen aus der Perspektive eines Fußballtrainers, der so in Magdeburg in der Nähe lebt und als Fußballtrainer wirkt und der so ein bisschen, ja, man kann sagen, in Pöbellaune ist. Er ist in Pöbellaune und das war sozusagen das Debüt in Sachen Fußballmonolog. Und dann gab es noch einen, wo er aus der Sicht eines Schiedsrichters geschrieben hat. Das Ganze ist auch zumindest der erste Fußballmonolog. Der Trainer ist auch auf der Theaterbühne dann gespielt worden und jetzt hat er nochmal nachgelegt, sozusagen das Ganze refreshed, ein Update gemacht und einen zweiten Monolog rausgehauen. Auch darüber werden wir sprechen, denn Thomas Brussig ist eben ein Schriftsteller und gleichzeitig auch Fußballfan, hat auch diese Autoren-Fußball-Nationalmannschaft gegründet. Also wirklich eine sehr spannende Figur in Sachen Fußballkultur, die wir ja hier representen mit unserem Podcast. Doppelspitze. Falls ihr das übrigens mögt, könnt ihr uns gerne liken. Ja, da haben wir gar nichts gegen. Da freuen wir uns sogar, wenn ihr das bei Spotify einfach macht. Das geht ja sehr einfach. Da kann man einfach eine Sternenbewertung abgeben. Zack, zack, fertig ist das Ding.
Klick, bumm. Ein, ja. Zwei Klicks ist man dabei. Ja. Und da freuen wir uns sehr drüber.
Da freuen wir uns sehr drüber. Henning, wie hast du die letzten Wochen so genutzt, um nochmal auch so fußballmäßig so durchzuschnaufen? Es war ja jetzt unsere Winterpause quasi.
Es war unsere Winterpause und ich war in Wien, haben wir auch besprochen. Und da habe ich auch so ein kleines Stadionerlebnis gehabt. Ich war bei Austria Wien im Stadion, habe ein Heimspiel geguckt gegen Hartberg, ein Verein aus der Steiermark, der eher im unteren Tabellensegment rangiert. 3-0 hat Austria Wien gewonnen. Stimmung war gut. So ein kleines Stadion gewesen. Ich fand es ganz schön, mal so im kleinen Stadion zu sein. So 17.000 Leute passen rein, 10.000 waren da. Und das fand ich, also allein was so die Schlange am Bierstand angeht und auch so die Atmosphäre, es war irgendwie alles ein bisschen mehr wie so eine Handballhalle.
Was für eine Biersorte wird da ausgeschenkt? Ist es Tucher?
Es gab Schwechater.
Ich weiß nicht, ob Tucher überhaupt österreichisch ist. Nee, ich glaube gar nicht. Aber
Schwechater, ich weiß gar nicht, ob ich ausgesprochen habe. Das ist der Flughafen von Wien, ist in Schwechat heißt es, glaube ich. Und da gibt es auch eine Biersorte, Schwechater. Auf dem Becher, ich habe mir so einen Becher auch mitgenommen als Andenken, da steht aber Puntigammer drauf. Das ist kurioserweise aus Graz, also aus der Steiermark, das Bier. Als er der Gegner aus der Steiermark kommt, weiß ich, dass auch zur Verhöhnung des Gegners da drauf gedruckt wurde. Aber vielleicht wurde auch Puntigammer ausgeschenkt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Auf jeden Fall ein österreichisches Bier.
Was gab's so an Snacks? Weil das weiß ich gar nicht mehr, von Rapid weiß ich gar nicht mehr. Da gab's, glaube ich, gar nicht so geiles Zeug. Aber haben die auch so Bratwurst und so weiter? Weißt du das noch?
Es gab, ich glaube, Currywurst sogar. Es gab Bratwurst und es gab so, ja, es sah ein bisschen aus wie Hotdogs, wo, glaube ich, aber eine Currywurst reingelegt wurde. Ich habe es nicht so ganz, ich habe es nur aus dem Augenwinkel gesehen bei anderen Leuten, die neben mir saßen, aber es wirkte irgendwie sehr soßig auf jeden Fall. Ja. Kann natürlich auch ein Hotdog gewesen sein, was Hotdog-artiges. Aber es war ein sehr, sehr langes, brötchenhaftes Gebilde mit Würstchen drin und Soße. Sah ganz gut aus und Brezeln gab's. Die war aber, als ich dann eine wollte, waren sie aus.
Okay.
Da hätte ich früher zuschnappen müssen.
Ja.
Das war.
Naja, klar.
An mir vorbeiziehen lassen, die Chance.
Ist, ja. Okay. Und so von der Stimmung her im Stadion, also was ist Austria so für ein Stimmungsclub? Also auch so vom Klientel?
Das Stadion liegt im 10. Bezirk in Favoriten, was eher so ein Problemviertel ist immer ein großes Wort, aber es ist eher so ein einfaches Stadtviertel auf jeden Fall. Ist ein bisschen außerhalb und liegt aber eigentlich ganz schön. Und dadurch, dass es halt nicht so riesig ist, ist man auch relativ schnell dann drin und auch, ich musste einmal quasi ganz rumlaufen, das war aber auch irgendwie kein großer Weg. Und sonst von der Stimmung her, es wurde relativ viel um mich herum so gepöbelt, so auch aufs Feld. Ich meine, man ist sehr nah dran, das hören die Spieler auch, also da ist ein bisschen mehr Nähe auch.
Was wird das so gerufen? Also Wienerisch ist ja immer sehr witzig. Gibt's da so, also sagt man das, du Depp, du Vogel, spiel doch mal rechts. Oder wie läuft das ab? Wie pöbelt man in Wien?
Also Depp wurde sehr viel gesagt, es wurden viele Schmährufe, auch Richtung Schiedsrichter, Richtung Spieler, wenn da mal was nicht lief. Es war auch eine Dame so schräg vor mir, die sich sehr laut echauffiert hat die ganze Zeit, die da sehr aktiv war. Und auch als die Spieler ausgewechselt wurden, ist es inzwischen so, dass man nicht mehr zur Trainerbank läuft, sondern zur nächsten Seitenlinie und die kamen dann, wurden quasi bei uns ausgewechselt und haben dann auch nochmal so ins Publikum geklatscht und das war einfach auch so eine Nähe, also auch eine pöbelhafte Nähe teilweise, also auch ein bisschen herzhafter, sage ich mal, aber auch so eine herzige Nähe. Also ist einfach, man ist näher dran. Ich meine, Hertha ist natürlich auch geschlagen mit diesem Stadion, mit der Laufbahn und diesem Burggraben da von den Fans zur Laufbahn. Das geht dann nochmal richtig runter. Also es ist einfach eine sehr weite Distanz bis zu den Spielern.
Ja.
Und das war da krasses Kontrastprogramm, weil es eben auch alles sehr nah dran ist.
Ja.
Ansonsten, ja. Ich saß auf der Haupttribüne, hatte also relativ Mittellinie einen Sitzplatz. Da war es dann, also.
Hast du dir mal gegönnt?
Habe ich mir mal gegönnt.
Hast du dir mal gegönnt?
War aber auch relativ preiswert, muss man sagen.
Hast du vor Ort gekauft oder online vorher?
Ich habe das online vorher gekauft, aber. Ja. Ich habe da, also es war. Bei Rapid war es teurer. Ich habe erst geguckt, ob ich zu Rapid gehe. Das war 2 Wochen vorher, glaube ich, ein Spiel. Hat dann aber nicht gepasst terminlich und war jetzt auch ganz gut Austria. Hat mir gut gefallen. Und
sind ja die Lilanen, ne?
Das sind die Lilanen, ja.
Ja, schön, genau, gut.
War sehr
hast
schön.
Du irgendwie, ich meine, Hertha hat ja auch gespielt, so wie hast du das so mitbekommen? Konntest du es gucken oder?
Ich konnte es gucken, das hat sich sehr verbessert. Es war ja früher immer Geoblocking, dass man mit seinen deutschen diversen Abonnements das im Ausland nicht gucken konnte. Inzwischen, also in Österreich war es kein Problem. Ich glaube, in der EU geht es auch inzwischen ganz gut. Das heißt, ich war versorgt, konnte die Spiele gucken, auch bei der Hertha mitfiebern und mitleiden. Und Ja, ich meine, letztlich, wenn wir zum Sportlichen kommen wollen, zur Lage der Hertha, ich meine, wir haben das auch im Interview, glaube ich, einmal angesprochen. Es war ja vor diesem Spieltag eine kuriose Situation, dass Hertha da Fünftletzter war mit 20 Punkten und dahinter vier Mannschaften mit 19 Punkten insgesamt. Also auch Schalke wieder rangerobbt, die man schon abgeschrieben hatte. Und dann ist das, also die Hertha natürlich hat sich in eine ganz gute Lage gespielt mit Siegen da gegen Gladbach und Augsburg und Niederlagen gegen Dortmund und Leverkusen, die dann auch teilweise schmerzlich deutlich waren, fand ich. Ja. Aber trotzdem die wichtigen Spiele gewonnen. Ich bin guter Hoffnung heute in dieses Spiel gegangen gegen Mainz. Aber ich meine, die Führung war da, aber dann irgendwie war es auch zu wenig heute. Also zu wenig für einen Sieg.
Ja, es war ein merkwürdiges Spiel. Wir haben ja danach unsere klassische Pommes eingenommen. Also ich nehme immer die klassische Pommes ein. Henning steht meistens einfach daneben und isst nicht. Und ich muss mir dann die selber reinspachteln. Das ist immer so ein sehr, also kein Team-Event, sagen wir mal so, sondern es ist eher so eine One-Man-Show dann. Aber wir hatten dann Gesellschaft, weil ein Fan dann auch zu uns stieß, etwas älteres Semester, mit einer Currywurst. Und das ist so ein weißer, simpler Stehtisch. So von diesen, ihr kennt das von so Gartenpartys, ohne diesen schicken Überzug natürlich mit so einer Tischdecke, sondern so ganz simpel. Und da standen wir dann, haben zusammen gefuttert und haben so ein super einsilbiges Gespräch geführt mit dem. Und es war dann so, ja, und im Stadion gewesen? Ja. Und wie war's? Aber ein Scheißspiel. Ja. Ja, wenigstens ein Punkt, ne? Ja. 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 Also er war jetzt auch nicht so begeistert und war froh, dass das Ticket nicht so teuer war. Das heißt, er kann sich das wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt immer so leisten, ins Stadion zu gehen. Fand ich auch ganz spannend. Er hat dann die Currywurst innerhalb von 2 Minuten weggeatmet. Das war auch Wahnsinn.
Ja, wirklich.
Aber er hatte ja schon so ein bisschen Nagel auf den Kopf getroffen, indem er sozusagen seine gesamte Stimmung war ja letztendlich so ein Sinnbild für das Spiel. Also es war kein geiles Spiel. Man hat den Punkt mitgenommen und ist dann lieber schnell nach Hause. Also so war es ja letztendlich, so kann man es ja sagen. Also es war Hertha erste Halbzeit schon besser irgendwie, auch griffiger, aggressiver, hat die Zweikämpfe auch sehr schnell und gut gewonnen dann auch und sich 2, 3 gute Chancen rausgespielt. Dann das Tor gemacht, was ja irgendwie so ein halbgarer Elfmeter dann war, also Handspiel, Videobeweis. Und dann macht ein Gangkamm spannenderweise den Elfer. Fand ich auch interessant.
Fand ich auch. Hat sich mit Niederlechner noch abgesprochen.
Ja, aber Niederlechner hat auch gerade schon gesagt, so, oder ich glaube, da war gar keine Diskussion. Ich glaube, der hat ihm einfach nur Glück gewünscht und dann war das Ding klar.
Ja.
Und da macht Jessic Gangkamm den rein, steht 1-0 und Hertha geht mit diesem 1-0 auch in die Pause. Von Mainz kam wenig bis gar nichts.
Ja, der Elfmeter, eine kuriose Szene. Ich meine, wir haben es gar nicht so richtig mitbekommen. Nee. Und es gab auch keine Proteste der Hertha-Spieler. Also da hat der Kölner Keller hat sich da eingeschaltet und es war wohl eine Berührung mit der Hand vom Mainzer Verteidiger. Das hat niemand so richtig mitbekommen. Der Ball hat auch jetzt nicht deutlich sichtbar die Flugbahn verändert. Also es letztlich, ja, ein bisschen glücklich vermute ich die Entscheidung. Aber das muss man auch in dieser Tabellensituation mitnehmen. Und stark verwandelt. Ich habe mich auch gewundert, dass ein Gangkamm den nimmt. Ich fand es aber auch gut, dass er es gemacht hat, dass er auch das Selbstbewusstsein hatte. Ich glaube, er braucht jetzt auch so Situationen, in denen er dann mal auch Tore macht natürlich, aber in denen er auch Verantwortung übernimmt, auch so diese Rolle da einnimmt als Stürmer der ersten Wahl vielleicht. Und ist ja ein Eigengewächs der Hertha. Und ich freue mich dann immer, wenn das dann auch funktioniert für ihn.
Das Spannende ist ja sowieso, dass Luke Bacchio jetzt immer von der Bank kommt. Ne? Er kam heute ja auch dann so die letzten 10, 15 Minuten nochmal, hat dann auch nochmal so 1, 2 gute Chancen gehabt. Der ist immer wieder ein beliebtes Element, aber ich finde es krass, dass Sandro Schwarz jetzt aktuell einen Gangkamm eher vertraut als Luke Bacchio. Vielleicht natürlich auch mit dem System so ein bisschen bedingt, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, Luke Bacchio ist ein schneller Stürmer. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er immer wieder nächste Spiel wieder von Anfang an bringt. Also ich weiß nicht, das finde ich irgendwie, da muss auch, glaube ich, irgendwas vorgefallen sein im Background, weil Luke Bacchio trifft ja nach wie vor auch relativ regelmäßig auch durch Elfmeter und so, klar. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine gute Waffe, ihn nochmal zu bringen, wenn du so hinten legst oder irgendwie, keine Ahnung, nochmal unentschieden steht, dann kannst du nochmal einen guten, schnellen Stürmer bringen. Auch nicht schlecht. Vielleicht ist das die Überlegung, ich weiß es nicht. Aber das fand ich heute auch wieder interessant gegen Mainz. Und ja, gut, dann zweite Halbzeit fing an und dann, du hast schon so gemerkt bei der Hertha, ich hab's dir, glaube ich, irgendwann so in der 30. meinte ich so zu dir, ja, müssen wir jetzt aufpassen, dass sie da nicht so einlullern lassen. So nenne ich das dann immer, wenn die irgendwie so schläfrig werden und nicht mehr so richtig nach vorne gehen, aber auch hinten dann noch ganz okay verteidigen, aber dann kann halt immer so ein ekliges Ding reinfallen, ne? Und so war es dann leider auch in der zweiten Halbzeit. Mainz macht irgendwie so einen konstruktiven, guten Angriff und macht sofort das 1-0, das 1-1. So, da denkst du so, ja, geil, ne, toll. Und so dann ab da war Hertha auch wieder so ein bisschen nicht nervös, aber auch nicht mehr so wirklich zielstrebig, so ein bisschen zerfahren dann. Mainz kam dann sogar nochmal ein bisschen besser auf, aber im Endeffekt, ja, muss man auch sagen, war es ein okayes Unentschieden. Also, zwar hat jetzt kein Team unbedingt so krass verdient. Also, Mainz sowieso schon mal nicht, ein Hertha, dadurch, dass sie dann auch nicht so da weitergemacht haben, wo sie eigentlich angefangen haben, war es jetzt auch okay, dass sie den Punkt mitnehmen, ne?
Also, ich denke auch. Dadurch ist, also Hertha auf jeden Fall die bessere Mannschaft. In der ersten Halbzeit auf jeden Fall, in der zweiten Halbzeit oder insgesamt das ganze Spiel gesehen, würde ich auch sagen.
Ja.
Trotzdem die Chancen vorne auch nicht so konsequent zu Ende gespielt. Also auch ein bisschen halt Glück, dass es diesen Elfmeter gab. Ich meine, das war schon eine sehr gute Hereingabe, gute Chance. Kann sein, dass wenn die Hand nicht dran ist, dass in der Mitte einer drankommt. Weiß man jetzt nicht. Aber trotzdem die anderen Chancen, auch Luke Barke hatte noch so einen Schuss in der zweiten Hälfte. Niederlechner rutscht einmal weg ganz am Anfang und am Ende steht er dann, also kommt er auch nicht ran an eine Hereingabe. Also hatte ein, zwei Chancen, auch ein, zwei Gelegenheiten. Wo auch, ich habe das Gefühl, der Platz auch nicht optimal war. Also ein paar Wegrutscher waren dabei. Immer wieder Situationen, in denen mehr Gefahr drin gewesen wäre und dann aber das nicht zu Ende gespielt wurde. Und ja, Hertha dann auch ein bisschen glücklich, dass es eine Tor fällt. So, und wenn das nicht fällt, es kann halt auch passieren, dass du so ein Spiel 0-1 verlierst, obwohl du eigentlich besser bist. Aber der Gegner macht dann das eine Tor. Deswegen muss man wahrscheinlich mit dem Punkt zufrieden sein, auch wenn es eigentlich zu wenig ist.
Ich muss auch mal kurz... ich fand zwei Sachen noch spannend, die ich beobachtet habe. Auf der einen Seite mein Highlight erstmal, so ab der, weiß ich nicht, 35. Minute, vielleicht ein Tick früher sogar, kam sie raus, die Sonne.
Ja.
Und hat dann das gesamte Spiel über der Ostkurve, wo wir standen diesmal, uns den Nachmittag versüßt. Weil es war jetzt auch kein geiler Fußball-Kick da auf dem Rasen, sondern es war eigentlich sehr durchschnittliche Ware, ja. Also, und dann war es umso schöner, dass endlich mal die Sonne wieder draußen war. Und ja, das fand ich irgendwie ganz nice.
Man haben auch viele so die Hand vorgehalten, weil sie nichts gesehen haben.
Ja.
Das fand ich auch sehr witzig.
Ja. Man konnte aber auch mal so 5 Minuten die Augen zumachen, sich einfach die Sonne aufs Gesicht scheinen lassen.
Ist nichts passiert.
Und hat jetzt nicht immer was verpasst.
Nee, es war so ein bisschen auch so, ach komm, machst du mal zu jetzt hier. Und dann war immer so ein bisschen so aufregend, was passiert? Ah ja, okay, faul.
Ja, und dann war es wieder, okay. Und das Zweite, was ich beobachtet habe, das fand ich irgendwie bemerkenswert auch, dass der Capo, also ne, der Vorsänger da unten immer, auch so super streng dann immer, auch so mit der Mannschaft teilweise ist. So, ja, heute haben sie sich auch mal ein bisschen angestrengt in der ersten Halbzeit, aber die sollen mal bloß nicht das vergessen, deswegen schicken wir sie noch mit einem Auf geht's, Hertha-Kämpfe und Sieg in die Pause.
So, ja, Rex, wirklich.
Okay, alles klar, also sie müssen sich quasi den Support erst verdienen, oder was?
Ja.
Das finde ich mal ein bisschen schwierig. Also klar, Hertha auch jetzt viele Auftritte gehabt, die nicht so geil waren, abseits, glaube ich übrigens. Das würde ich gerne nochmal sehen.
Schalke sonst hier gerade. Das ist
hier ein Tor für Gelsenkirchen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass abseits war.
Das 1-1 macht Fragezeichen in der 50. Minute.
Naja, sollen sie schon mal feiern? Kann auch sein, dass es kein Absatz war, aber es sah irgendwie so ein bisschen so aus. Okay, auf jeden Fall wollte ich das sozusagen kurz abschließen. Das finde ich krass, weil er meinte dann ja auch so, ja, irgendwie dann in der zweiten... Nee, genau, heute sieht es auch mal so ein bisschen nach Fußball aus. So, das war auch so die Antwort. Und dann ich so, okay, ja, super. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob das so... so produktiv, also so konstruktiv ist, wenn man das so macht.
Ja.
Lass uns mal kurz gucken, das ist kein Abseits. Ich glaube aber hier... Nee, auch nicht.
Hinterball vermutlich, ja.
Ja, hinterball. Dann...
Oh, rennt er doch in die Kamera rein, oder? Warte, wir sehen es aus dem Blickwinkel der Kamera.
Ja. Warum machen die jetzt den Ausgleich da? Das ist für Hertha nicht so super, weil...
Das
sind eigentlich, das peilt man eigentlich an, dass sie das verlieren. Naja, gut. Warten wir mal ab. Ja, aber das waren die beiden Beobachtungen, die man so am Rande noch mitbekommen hat. Ansonsten hatten wir noch eine spannende Rückphase, sind einmal quer durch Berlin gefahren mit der U2. Das war auch toll.
Ja.
Da kriegst du ja auch mal einiges mit. Da wurde schon auf dem gegenüberliegenden Sitz, wurde schon beraten, welches Heimspiel als nächstes besucht wird. Da wurde sich jetzt, glaube ich, Stuttgart rausgepickt. Und dann haben wir noch einen Mecklenburger getroffen, der uns in der U5 erklärt hat, auf dem Weg zum Finch-Konzert, welchen Fußballverein er dann so supportet. Henning, hast du das gemerkt?
Ja, das ist ein, also er hat nochmal sehr betont, also kommt aus Mecklenburg-Vorpommern,
ja.
Bundeslandmäßig, aber eben aus Mecklenburg, nicht aus Vorpommern.
Aus Mecklenburg.
Und da haben wir natürlich sofort gedacht, dass Hansa Rostock da wahrscheinlich der Verein der Wahl ist.
Ja.
Ist auch, er hat später gesagt, dass er auch eine Dauerkarte hatte, vor 20 Jahren mal, für Hansa Rostock. Also da lagen wir nicht ganz falsch, aber die echte Liebe oder wahre Liebe? Echte Liebe ist es, ne? Die echte Liebe.
Nee, sagen wir
die
Sympathien.
Sympathien, die echte Sympathie bei ihm, die liegt beim BVB.
Beim BVB.
Borussia Dortmund, die jetzt gerade hier im Revierderby.
Das war, ja, auch so geil, weil Na, wir kamen ja irgendwie so auf Fußball, wir hatten die Schals an und meinte so, ja, wir gucken auf Fußball, so, ja, Hertha, ah, ja, okay. Und dann fragt man natürlich immer so, ja, was bist du denn so ein, für ein Fan, beziehungsweise der Icebreaker war ja eigentlich, dass er uns ein Bier angeboten hat.
Ja.
Von seinen Sixpacks, die er da mitschleppte, mit seinen Jungs. Und dann meinten wir es, und dann hatten wir beide Maske auf, so auch als Einzige im Wagen, ist ja auch okay, muss man ja alles nicht mehr machen und so, aber ich finde es irgendwie gerade noch so, ob ich ein bisschen Bock, Maske zu tragen. Und dann meinte er so, ah nee, ihr könnt ja gar nicht trinken, gebt den Maske auf, woraufhin ich dann natürlich gekontert habe und meinte, nö, das kann man schon machen, wenn man Maske auf hat. Und so kam er dann ins Gespräch. Naja, und dann halt so über Mecklenburg auf Hansa und genau, und dann irgendwie Dortmund, weil Dortmund hat uns dann erklärt, weil sie aus, also die Außendarstellung des BVB ergänzt sich mit seiner
Philosophie.
Mit seiner Philosophie am besten. Deswegen ja. Ist sozusagen Dortmund sein Favorite Club.
Das habe ich auch gefragt, in welchem Jahrzehnt er das auch für sich entdeckt hat. Also ob das jetzt die Klopp-Ära war, ob das,
ja.
Weiß ich nicht, Lars Ricken 97,
das Champions League Tor war. Was ist denn die Außendarstellung vom BVB? Ja. So ein Arbeiterverein, die Pöhler oder was? Ja. Das ist doch alles auch nicht mehr so. Naja, aber das wollte ich auch nicht vertiefen. War nicht der richtige Moment. Das
sind nicht die Beruf, auf jeden Fall, ne?
Ja.
Also wir wollen das Wort nicht so oft sagen.
Nein, das war ja auch sehr unqualifiziert von dem Team.
Ja, wirklich.
Aber ja, das war nochmal ein lustiges Gespräch. Auf jeden Fall, genau, und diese Anekdote noch aus der Dauerkartensaison mit Hansa, wo er dann irgendwie letzter Spieltag nach München gefahren ist.
Ja.
Oder sind sie dann gefahren zusammen und dann ist München nicht Meister geworden, sondern Dortmund, offenbar. Oder auf jeden Fall sind die nicht Meister geworden, Bayern, in der Saison. Keine Ahnung, wer da Meister geworden ist.
Ja.
Müssen wir nochmal gegenchecken.
Das könnte 2002 die Saison gewesen sein, oder?
Ich weiß auch nicht.
Ist Dortmund nicht Meister geworden? Ich weiß nicht.
Nee, da sind sie. Ist das schon so lange her? Naja, egal.
Ja.
Checken wir nochmal.
Wir checken das nochmal gegen.
Ja, aber auf jeden Fall waren sie dann, da gab es doch das alte Olympiastadion in München nämlich und dann hat er erzählt, und dann fand ich es toll, egal, sind nicht Meister geworden, die Bayern, aber haben am letzten Spieltag für alle Fans, auch die Gästefans, haben sie Freibier. Ja. Haben sie Freibier spendiert.
So bleibt man über 20 Jahre in Erinnerung bei den Leuten.
Ja. Ne?
Einfach ein bisschen, einfach
Freibier, das ist so einfach.
Mal so ein Fass aufmachen.
Der Mensch ist einfach so einfach gestrickt.
Ja.
Das ist das Tolle.
Ja.
Das ist wirklich das Tolle. Ach ja.
Nee, das aber es ist schön, also nach eigener Aussage haben sie damals von 34 Spielen 28 besucht. Also
stimmt,
die ja, Heimspieler natürlich
ja.
Mit der Dauerkarte, aber dann eben auch von den Auswärtsspielen die allermeisten.
Ja.
Und das ist, wir können das nicht nachprüfen, wir müssen da dem Mecklenburger vertrauen. Aber eine stramme Leistung auf jeden Fall. Das ist eine Saison, da hat man sich mal für den Fußball auch entschieden in seinem Leben als Haupthobby, würde ich sagen. Da ist nicht viel Platz für anderes gewesen.
Voll, ja. Ich meine, wir sind ja auch jetzt schon häufiger auswärts gewesen und wir wissen, was das für ein Aufwand auch finanziell ist. Ne? Also es ist ja auch immer so, die Frage, kannst du dir das immer so leisten?
Ja, wobei auch eine tolle Geschichte, damals natürlich Energie Cottbus noch Bundesligist.
Stimmt.
Und ja. Hansa Rostock ja auch Bundesligist. Also Geschichten, die man den jüngeren ZuhörerInnen noch erklären muss. Und dann mit dem Sonderzug ohne Halt von Rostock nach Cottbus.
Ja.
Das ist auch bestimmt eine besondere Erfahrung auf der Schiene.
Ja, stimmt, da ist Dortmund Meister geworden. 2001, 2002 muss es dann gewesen sein. Mhm. Leverkusen Vizemeister.
Hä?
Krass. Und Bayern nur Dritter.
Krass, ja. Es war hier mit Jan Koller wahrscheinlich.
Ja, das muss diese.
Die gute alte
dann,
Zeit.
Wo die dann so finanziell sich übernommen haben, wahrscheinlich, oder? War das nicht dann irgendwie
mit der dieser Aktie, ganze mit dem Börsengang
auch. Kirch und so und dann ja. Ist das alles implodiert.
Ja.
Wahnsinn. Also ein echter Zeitzeuge, der auch voll im Leben stand, wie er uns berichtet hat. Zwei Kinder, alles gut. Er muss immer links und rechts schauen. Das war das Geilste. Ja. Also, nee, er muss immer links und rechts schauen. Eine Frau, zwei Kinder. Ach toll. Super. Ja, nee, das sind so die Gespräche, die man so auf dem Weg zurück, während man noch so dieses Hertha-Spiel so verarbeitet, so mitschneidet.
Ja.
Und jetzt läuft hier das Revierderby und es steht 1:1. Das kann nicht gut sein für uns. Lass mal auf die Tabelle kurz gucken. Es ist so, dass Hertha überm Strich steht und
15.
ist, exakt. Aber dahinter wird es halt
genubbelt es sich.
Immer wieder eng. Oh, fast ein Eigentor hier von Dortmund. Und zwar ist es wirklich so, Bochum ist jetzt durch diesen Sieg in Köln vorbeigezogen, hat jetzt 22, hat er 21, Stuttgart 20, die einen Punkt mitgenommen haben, immerhin aus Frankfurt, Gelsenkirchen auf 17 und Hoffenheim, also auch mit 20 und Hoffenheim mit 19 Punkten, letzter, die spielen aber morgen erst gegen Freiburg. Also es ist alles super eng beisammen, die Spiele, die kommen, sind jetzt die Entscheidung. Wir spielen in Hoffenheim, wir haben Stuttgart zu Hause, wir haben Wir haben Bremen noch zu Hause, wir sind in Köln. Also das sind jetzt auf jeden Fall die machbaren Spiele, die wir noch gewinnen müssen.
Ja.
Und
auch die direkten Duelle da gegen die Kellerkonkurrenz.
Ja, und heute das irgendwie auch wieder so ein bisschen pomadig. Ich hoffe, dass sie sich da wieder so ein bisschen reinfuchsen, weil das können wir uns jetzt nicht so oft erlauben. Also nächster Spieltag gegen Hoffenheim ist auch echt schon wieder wichtig, ne? Weil Hoffenheim, das ist ja sonst immer so ein Kackspiel, wo man sich denkt, ach, geht um nichts, aber im Endeffekt sind die auch unten drin, ne?
Ja. Auch Wahnsinn, wie die da wirklich im Keller mitspielen. Ich meine, vor ein paar Wochen hat man so gedacht, die könnten noch reinrutschen. Und das ist ja wirklich volle Granate passiert. Und
hast du mitbekommen, dass Hopp jetzt seinen Alleinführerschaft abgegeben hat? Und jetzt dass quasi er nicht mehr die Hauptbefugnisse dort im Verein hat, sondern das hat er dem Verein wieder übertragen. Und will sozusagen jetzt dafür sorgen, dass diese Machtverhältnisse anders aufgeteilt werden. Das heißt nicht, dass der Verein weniger Geld bekommt von ihm, aber es gibt ja auch gerade so ein Verfahren beim Kartellamt gegen die Bundesliga, auch gerade so was die 50+1-Regel angeht. Auch, glaube ich, was die ganzen Werksvereine angeht, wie in Leverkusen und in Wolfsburg, die nämlich auch überlegen, das so ähnlich zu machen wie jetzt Hopp. Mhm. Also trotzdem sozusagen noch nach wie vor als Geldgeber im Background stehen, aber eben raus aus dieser Struktur, dass die dann die Entscheidung treffen hauptsächlich. So.
Ja.
Ist ganz interessant gerade.
Ja, aber dazu, Hertha,
ja, genau.
Ja, auch Bewegung drin.
Ja.
777 oder 777, wie heißen die eigentlich?
Keiner
die
haben weiß sich noch nicht so richtig vorgestellt bei den Fans, ne? Keiner weiß es. Vielleicht heißen die auch 777 oder Septe, Septe, Septe. Vielleicht sind die Franzosen. Nein, das sind Amis. Also würde ich auch sagen 777. Die machen nochmal so eine kurze, coolen Abkürzung.
Ja, es muss immer handy sein in den USA. Und aber so richtig vorgestellt haben sie es noch nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Anscheinend kommen es aber erstmal 34 Millionen Euro in die Kasse. So eine kleine direkte Finanzspritze. Damit das auch alles mit der Lizenz, für welche Liga muss ich ja noch sportlich entscheiden, aber das zumindest kosten ja beide Geld. Und damit da, weiß ich nicht, dass das Konto wieder im Grünen ist, wird da erstmal ein bisschen Geld reingepflanzt. Und dann scheint das jetzt ja in trockenen Tüchern zu sein.
Es sah nicht gut aus zwischendurch, ne? Also es klang dann so von wegen, okay, wir müssen noch so ein paar Tranchen zurückzahlen, das kriegen wir vielleicht gar nicht hin, weil wir haben gar kein Geld und da sind plötzlich dann so Summen aufgelaufen, die wir nicht bedienen können.
Ja.
So, ist auch geil, macht auch richtig Spaß hin. Und Dortmund macht das Tor. Yes, geil, ey. Nice, wichtiges Ding von Guerrero. Schöne Bude auch. Ein bisschen fies jetzt Gelsenkirchen gegenüber, aber auf der anderen Seite, wir brauchen es einfach jetzt gerade, Leute.
Ja, wir können da nicht viel verschenken gerade.
Ja. Ja, aber jetzt schießt 777 Geld rein. Insgesamt 100 Millionen habe ich nochmal nachgelesen und jetzt diese 35 ist die erste Tranche.
Okay.
Also sie haben jetzt sozusagen das war ja vorher schon die Einigung mit Windhorst Bestand, das muss dann mit dem Verein auch nochmal erklärt werden, wie das jetzt genau abläuft. Und jetzt haben sie sich geeinigt und jetzt überweisen sie halt schon mal die ersten 35, was uns wieder so ein bisschen ruhiger schlafen lässt. Auf der anderen Seite ist es auch spannend, was denn passieren wird, ne? Weil sie haben ja schon verschiedene Vereine im Portfolio in Europa und die Frage ist, wird Hertha jetzt zu so einer Art Farming-Team für größere Clubs? Wie Sevilla, ich glaube, Sevilla sind sie ja auch mit beteiligt.
Ja.
Und es kann ja schon sein, dass jetzt da so ein paar Talente dann zur Hertha ausgeliehen werden, dann sozusagen performen und dann wieder zurückgehen oder wie auch immer. Ich glaube, da wird so ein ähnlicher Austausch wie mit dem Red Bull-Universum wird da so langsam zumindest, vielleicht nicht so extrem, aber ein bisschen wird das mit Sicherheit eine Rolle spielen.
Ja, ich finde es ja sehr spannend. Red Star Paris ist auch noch ein Verein im Portfolio. Das ist ein französischer Zweitligist. Und ein Verein mit einer sehr, sehr linken Fan-Tradition. Und da ist es auch nicht überall gut aufgenommen worden, angekommen, dass da jetzt so ein großer Sponsor drin ist. Da kann man auch mal drauf schauen, wie da so 777 in anderen Ligen, Ländern bei den Fans so gesehen wird. Vielleicht kommt da auch nochmal ein kleines Feature.
Ich glaube halt auch, dass die sind halt so ein bisschen im Background mehr, als jetzt irgendwie zum Beispiel der Chelsea-Owner, der jetzt da irgendwie seine Millionen da rein schießt, sondern die agieren im Hintergrund, sorgen dafür, dass die Strukturen, glaube ich, so sind, dass die dann arbeiten können damit und dass sie sozusagen ihr Netzwerk da gut stärken können und natürlich am Ende auch Profit rausziehen. Ist ja auch klar, dass es ja in Investorengesellschaften natürlich immer am Ende auch mehr rausbekommen, als sie reinstecken.
Ja.
Würde ich erstmal behaupten. Und das machen sie, glaube ich, auch bei der Hertha so. Wird spannend sein. Ich habe jetzt ein Statement gelesen von dem Ober-CEO oder wer auch immer das denn so, was er für eine Position in hat. Und der meinte so, ja, wir konnten schon während des Prozesses sehr viel über die Historie bei der Hertha lernen und wir sind gespannt, auf mehr. So. Ich verkürze das jetzt mal. Aber das ist so, was war so die Aussage? Und irgendwie so, wir respektieren die 50+1-Regel und wollen auch, dass sozusagen beibehalten wird und finden das irgendwie eine wichtige Tradition im deutschen Fußball, bla 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 bla, was du halt so sagst, ne?
Ja.
Aber ja.
Bin gespannt, ob sie bei der Tradition der Herde, ob sie da den Raddampfer Hertha hier, Spreedampfer da mitbekommen haben oder irgendwie so die Klinsmann-Geschichten. Aber es gibt ja doch die Tradition und die Geschichte der Hertha ist ja doch wechselhaft gewesen auch.
Absolut,
ja, ja. In den letzten 100, ja. 100 irgendwas Jahren. 130.
In den letzten 10 Jahren war sehr wechselhaft, ja. Sehr turbulent. Wurden dann auch gefragt vorhin in der U-Bahn von dem Mecklenburger, ja und ihr seid, was seid ihr Hertha-Fans? Wie ist das so? Und wir auch so, ja, ist es gut? Und wir so, ja, also
mal so.
Ja. Auch oft mal nicht so schön, aber ja, und da mussten wir leider raus. Ja, konnten wir gar nicht weiter vertiefen. Schade, schade, schade.
Ja, wir haben ja sogar noch eine Station mitgequatscht und mussten aber selbst raus. So.
Ja. Absolut. Ach toll. Nee, das war sehr schön. Ja, 777. Wir sind, da kann man noch gar nicht so sagen, das muss man jetzt mal abwarten, wie das denn so genau aussieht. Und wie die uns dann da als Hertha unterstützen werden oder auch nicht?
Ja, die werden sich vorstellen und wenn nicht, dann stellen wir sie euch vor, würde ich sagen. Und ja, mal gucken. Wir müssen das, glaube ich, abwarten. Ich meine, das Geld ist jetzt ja irgendwie drin. Ich meine, mit Windhorst war ja der Investor drin und der kann das ja nur weiterverkaufen. Das heißt, den Investor wird man nicht los, weil dem das wieder abkaufen ist nicht drin für die Hertha. Das heißt, da muss man jetzt einfach gucken, dass man da einen vernünftigen Partner an der Seite hat. Finanziell, wirtschaftlich. Und ich habe so, also Windhorst, der ist ja auch bei der Flensburger Werft mit drin, was ja auch so ein Krisenunternehmen ist. Wir sind ja beide Flensburger Jungs, deswegen haben wir da eine gewisse Beziehung zu. Und ich habe so das Gefühl, dass der hauptsächlich sich in Unternehmen investiert, die einfach nicht gut dastehen. Ich hatte das Gefühl, als er bei Hertha eingestiegen ist, musste er die Hertha so ähnlich sehen, so als kleinen Krisenclub. Und ich habe das Gefühl, weiß nicht, vielleicht ist 777 da ein bisschen anders aufgestellt.
Ja, was ich ganz spannend fand, also A, habe ich gerade gelesen vor kurzem, dass die Flensburger Werft jetzt einen ziemlich großen Deal eingefädelt hat. Ich glaube, entweder mit LNG, also mit diesem Liquid Gas, haben sie, glaube ich, jetzt irgendwie so einen Deal eingefädelt. Da hat Robert Habeck mal da, glaube ich, die Kontakte nach Flensburg spielen lassen. Oder ich glaube, das hatte damit was zu tun. Also auf jeden Fall haben sie einen ziemlich fetten Deal abgeschlossen. Also da läuft es wieder ganz gut. Da sind die Auftragsbücher wieder voll. Aber was Windhorst angeht, das fand ich ganz spannend. Er hat sich mit 777 ja schon vor ein paar Monaten oder so geeinigt. Schon vor Weihnachten oder so. Und übernimmt wohl irgendwie auch dann so Anteile an denen. Also hat jetzt irgendwie so, es scheint Teil ist die zusammen, Dortmund jetzt gleich mit einem 3-1. Jo, nein, schade. Gittens, fast mit dem 3-1, das war sehr scharf, haarscharf. Nee, und hat dann irgendwie jetzt von 777 da auch so Anteile übernommen. So, das war so quasi part of a deal, war dann, dass er da auch einsteigt so ein bisschen und da noch so ein bisschen profitiert. Fand ich auch so geil. Also die Verhandlung, das ist auch alles mehr super weird.
Nein. Ja, dass das nicht alles jetzt bar überwiesen wird, ist ja auch klar, aber wie das dann so aufgeteilt wird, auch in so Aktienpakete und so.
Der hat doch, also die fragt mich bei dem immer, wie viel fiktives Vermögen und wie viel echtes hat er eigentlich? Also weißt du so, der gibt dann immer so an, so ja, das sind hier so meine Vermögenswerte und wahrscheinlich ist davon 90% einfach irgendwelche Beteiligungen und irgendwelchen Sachen, wie der werft und so und das ist dann sein Vermögenswert.
Ja.
Wo man fragt, ja, wo ist das Hartgeld denn, Diggi? So, ja. Also, ne, wo ist dein Gold?
Ja,
zahl mal die Scheine. Zeig mal.
Zahl die Parko mal da, ja.
Ja. Das ist ja oft so, dass gerade so Reiche in dem Bereich so oder so Investmentleute dann irgendwie eigentlich gar nicht so viel liquides Geld haben oder nur so ein bisschen, ja. Also, ja, es ist eine merkwürdige Welt. Ich glaube, in der würde ich auch wirklich nicht gerne sein.
Komplett.
Also, das ist, wird mich, glaube ich, echt sehr unglücklich machen. Weiß ich nicht. Naja.
Eine Hertha-Schlagzeile, die ich noch gesehen habe, ist Thema Frauenfußball.
Ja.
Was ja auch noch am Rande auch eine Rolle im Interview spielen wird.
Ja.
Die Hertha ist ja der einzige Bundesligist ohne Frauenmannschaft.
Absolut, habe ich auch gelesen, ja.
Und da soll dran gearbeitet werden und da wollte man sich auch einen Partner an die Seite holen, nämlich die andere Hertha 03 Zehlendorf.
Ja.
Und hatte Interesse da quasi die erste Frauenmannschaft und also ich glaube ein, zwei Mannschaften einfach zu übernehmen. Dass die dann einfach unter den Profibedingungen bei der Hertha trainieren können. Und dann hat der DFB da aber einen Riegel vorgeschoben und gesagt, ganz oder gar nicht, Leute. Also entweder übernehmt ihr die komplette Frauensparte von, weiß nicht, erste Mannschaft bis F-Jugend oder gar nicht.
Ja.
Und dann hat man irgendwie gedacht, okay, jetzt für alle haben wir jetzt auch nicht Platz auf dem Olympia-Trainingszentrum. Und das ist noch nicht ganz raus, glaube ich, wie das jetzt läuft. Aber anscheinend musste die gesamte Mannschaft übernommen werden, die gesamte Sparte quasi, die Abteilung. Und ich glaube, Hertha 03 Zehlendorf darf dann auch 2 Jahre lang keine eigene Frauenmannschaft mehr haben. Die müssen das quasi komplett neu aufbauen, weil die wollen halt auch eine Mädchen-Damen-Abteilung haben. Und das ist noch ein bisschen skurril gerade, weil das anscheinend nicht so einfach ist, wie es sich vorgestellt wurde. Und das dann auch.
Ich frage mich ja, sind das diese Investorengene, die Windhorst jetzt übertragen hat, dass Hertha jetzt auch sozusagen für sich entscheidet, wir steigen auch woanders noch ein? So? Das kann ja sein, dass er da jetzt so einen kleinen Gedanken gepflanzt hat und das jetzt irgendwie so weitergetragen wird.
In die Hertha-DNA?
Ja, es ist schon wirklich irgendwie bizarr, aber das habe ich auch gelesen und irgendwie ist ja auch die Frage dann, wieso, du kannst ja, so, wenn du so einen Verein übernimmst, der hat ja auch eine Geschichte, eine Identität, eine Historie und plötzlich ist der dann sozusagen unter einem anderen Label. Also das ist ja schon sehr merkwürdig.
Ja, voll. Es gab ja schon immer, also schon vorher Partnerschaften mit anderen Vereinen, was die Damenabteilung angeht und jetzt soll es halt irgendwie ganz inkorporiert werden und ja, halt klar, nicht von null aufgebaut werden, aber ja, trotzdem ist es noch skurril und auch noch eine offene Geschichte. Weiß man nicht, wie es ausgeht, aber ja, wird auch mal Zeit, dass die Hertha da in diese Richtung auch mal vielleicht was Eigenes aufbaut.
Ist auch krass, dass es echt eigentlich nicht, dass es das nicht gibt, ne? Aber ja, eine E-Sports-Mannschaft haben sie. Das ist natürlich klar, weil das ist eigentlich viel wichtiger als Frauenfußball, ja, ne?
Dass die Playsie da glüht.
Dass da so ein paar Jungs ein bisschen zocken können. Ja, ja, klar. Absolut, absolut, ey. Ja, 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 ja. Nee, stimmt. Geile Meldung auf jeden Fall auch. Ach ja, wollen wir auf den restlichen 24. Spieltag, der bisher gespielt wurde, schauen? Es gab ja noch nicht so viele Spiele sonst. Also es folgen 3 Sonntagsspiele noch und 1 läuft noch. Deswegen gibt es gar nicht so die vielen krassen Ergebnisse. Aber die Bayern haben gegen Augsburg gewonnen, 5-3. Köln hat am Freitagabend, also gestern Abend, verloren gegen Bochum, haben wir schon kurz angeschnitten. Für uns natürlich blöd, aber irgendwie auch passt es zu diesem merkwürdigen Abstiegskampf, der es auch wie so ein Schneckenrennen wird, gefühlt.
Ja.
Frankfurt, Stuttgart auch enttäuschend 1-1. Also da hätte man auch ein bisschen mehr erwartet von der Eintracht.
Wirklich, also da hätte man sich ein bisschen Schützenhilfe erhofft. Ist natürlich, eigentlich ist ja im Tabellenkeller meistens so, dass alle nicht punkten. Und dann denkt man, okay, wir haben jetzt verloren, aber die anderen haben auch verloren. Und jetzt gerade ist es so, ich meine, die Hertha hat ja ganz okay gepunktet. Jetzt auch heute wieder ein Punkt, aber die anderen halt auch. Und ich meine, gut, Schalke liegt es wieder hinten, aber Stuttgart holt einen Punkt. Bochum sogar 3 Punkte. Also es wird im Keller wird gepunktet.
Ja, total. Und ansonsten haben wir hier noch ein Ergebnis, ein weiteres. Leipzig gewinnt gegen Gladbach 3-0. Und jetzt eben gerade das Revierderby, wo Dortmund 2-1 führt. Morgen noch 3 Spiele, Freiburg-Hoffenheim, das hatten wir schon angesprochen. Bremen gegen Leverkusen. Und da, hast du das mitbekommen? Das fand ich auch krass. Beim SV Werder Bremen gab es ein Verbrechen. Ja, wirklich, das ist echt krass eigentlich. Und zwar in der Kabine gab es einen Diebstahl. Und zwar wurde beim SV Werder Bremen, den wir ja auch schon besucht haben, wo wir ganz nah dran waren, wurde tatsächlich die Mannschaftskasse geklaut.
Wirklich?
Ja. Kein Scherz.
Also
da war wohl ein niedriger 5-stelliger Betrag. Also wir reden wahrscheinlich so über, weiß nicht, 10.000 oder so dann.
Ja.
Wurde einfach mal mitgenommen. Also, geklaut, weg, ist krass. Weg.
Von der Gästemannschaft oder?
Nein, irgendwie. Also, stand dann da drin im Artikel, ja, wissen wir noch nicht, müssen jetzt auch nochmal ermitteln, was da jetzt los war, aber anscheinend gab es so einen Tag, wo so ein bisschen Takt auf der Tür war, so mehr oder weniger, und dann hatten da wohl ein paar Leute Zugriff und Zugang zur Kabine, die wohl nicht immer da sind. Wo ich aber auch so denke, also A, warum wird diese Mannschaftskasse in Bar da irgendwo aufbewahrt?
Das hat Tradition. Da waren früher mal 10 Mark drin und heute halt 10.000.
Ja, dann liegen dir immer so ein Huni rein, wenn da jemand zu spät kommt oder was. Was ist das, ey? Ja. Wieso hat Niklas Füllkrug das nicht in seinem Auto oder so oder in seiner Geheimstadt? Was ist das?
Ja.
In der Kabine.
Das ist ja wirklich eine wirkliche Straftat dann. Ich dachte, es ist irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas abhanden gekommen oder
wirklich
so. Wirklich
jetzt?
Ein Graffito an der Wand. Aber das ist ja wirklich, das ist ein ernsthaftes Verbrechen. Und ja, krass. Ich hoffe, das wird lückenlos aufgelöst. Also, können wir auch nochmal vielleicht bei der Deichstube
anfragen. Ich wollte schon sagen, du musst einmal anfragen, was da jetzt passieren wird. Das hatte ich echt überlegt. Also, das können wir mal vielleicht für nächste Woche machen. Aber das ist wirklich unfassbar. Also wirklich, A, würde mich gerne mal interessieren, warum haben die das da bar liegen? B, ist das so eine Mannschaftskasse? Wir kennen das so von kennst du diese Dinger, diese Kassen, wo man so, wenn so ein Tennisturnier war oder so früher oder irgendwelche anderen, wo die so aufgemacht werden? Weißt du, so meistens so blaue Stahlkästen, wo dann so ein kleiner Griff dran war, ein Schloss, dann machst du so auf und dann klappst du so auf. So stelle ich mir das vor. Mit so einem, natürlich ein Grün-Weiß, mit so einem Werder-Logo oder so. Aber, und dann ist es irgendwann jemand spinnt oder ich weiß es nicht. Das ist ja unfassbar.
Beim Trainer vermutlich. Beim Coach im Spind, bei Ole im Spind. Und dann, ja, steht da auch Mannschaftskasse drauf, meinst du?
Ja, und vor allen Dingen, wenn da 10.000 Ocken drin liegen, also selbst wenn du es einen Hunderter drin liegen hast, ist da ganz schön viel Scheine. Das sind denn ja 20 Hunderter, oder? 10 sind 1.000? Bin ich jetzt blöd?
10 sind 1.000?
20 sind 2.000? Achso, dann mal, nee, 100 müssen es da sein.
Ja, 100. 100
Hunderter. 100 Hunderter. Ja, das ist ganz schön viel.
Ja.
Ja. Und dann auch so geil, also der Dieb oder die Diebin, wir wissen es nicht, geht dann einfach rein, klaut das Ding und dann sagt er, ciao. Das ist ja so geil.
Ja, wirklich. Skurril.
Ja.
Da werden wir dranbleiben für euch.
Das ist Wahnsinn.
An den Ermittlungen. Und ja, also ich meine, wir waren es nicht. Ne? Wir sind zwar nah dran am SV Werder Bremen, aber so nah auch nicht.
Mein Verdacht liegt ja nahe, dass so irgendwie so La Soga oder so vielleicht da so aus Hamburg, ich weiß gar nicht, wo ist denn der? Das ist in Dubai, glaube ich, mittlerweile. Aber irgend so ein HSV... Dude da reingegangen ist und die so ein bisschen ärgern wollte.
Kann sein.
Es gibt auch immer diese Banner-Aktion auch, wo so andere Ultras so ein Banner klauen.
Stimmt.
Vielleicht, oder es war der HSV, wirklich ein Spieler vom HSV, ein aktiver Spieler.
Ja.
Der da reingegangen ist und das geklaut hat und dann so, weiß nicht, wenn das irgendwie wieder, gut, Derby gibt es gerade nicht, aber der ist dann so präsentiert und sich da so vor ein Selfie macht oder so. Das finde ich ja super geil. Vor allen Dingen ist es ja Bargeld, das heißt, du kannst auch locker ausgeben alles, hast du auch kein Problem, ist ja nicht markierte Scheine oder so.
Über so einen Stempel drauf, so einen Werder-Bremen-Stempel. Machen sie vielleicht in Zukunft.
Wahnsinn, ey. Wo ist die Mannschaftskasse?
Das Werder-Wasserzeichen.
Wer hat hier, sagt hier nicht Hinweise bitte auch an uns. Wir wollen uns beteiligen an diesen Ermittlungen.
Meldet euch, wenn ihr wisst, wer das war oder irgendwas gesehen habt. Wenn jemand da plötzlich so eine neue Werder-Bremen-Kasse hat in der Küche, wo ihr denkt, Moment mal, die ist doch neu. Bist doch gar kein Bremen-Fan.
Ich kann mir vorstellen, dass sie einfach verlegt wurde. Und dann taucht ihr, weißt du, so ganz peinlich taucht ihr dann so auf und dann machen sie aber hängst nicht so eine große Glocke, weil jetzt haben sie so einen Aufruhr gemacht.
Das stimmt.
Der Kicker hatte auch so einen richtigen Artikel, dann stand so, ja, die nächste Mannschaftsfeier vom SV Werder Bremen dürfte etwas kleiner ausfallen. Und dann auch so denkst du, ja gut, ob das jetzt so schmerzt, da die 10.000 Euro, da können sie einfach mal wahrscheinlich ein bisschen was vom Monatsgehalt abzwacken. Ja. Aber fand ich schon mal ein geiler Einstieg in den Text und dann aber auch so generell, dass es einfach ein geiler Text dann auch dazu war. Und ich glaube, wenn sie jetzt finden, so peinlich, kennst du ja manchmal so, dass dann irgendwie doch so, ach scheiße, ist die doch hier. Dass sie dann einfach das in den Teppich kehren.
Ja, komplett. Ich habe heute ich war in der S-Bahn auf dem Weg zum Stadion und ich hatte, weil ich saß vorher in der U-Bahn auf dem Weg zur S-Bahn und die war sehr, sehr voll und dann habe ich mein Handy aus der Hosentasche, was normalerweise ist, in die Jackentasche getan und dann sitze ich in der S-Bahn und fühle so an die Stelle, wo das Handy ist und spüre nichts. Und denke ich, scheiße, das Handy ist weg. Und ich habe wirklich so 2 Minuten gedacht, das Handy ist weg, bis ich dann irgendwann gedacht habe, ach stimmt ja, Moment, ist in der Jackentasche. Und das habe ich natürlich dann, hat ja keiner gemerkt, weil es war ja nur in meinem Kopf. Ich habe nicht rumgeschrien und irgendwie alle bezichtigt, das geklaut zu haben. Aber ist natürlich unangenehm im Moment. Man denkt, gut, dass das keiner mitbekommen hat.
Ja.
Ist natürlich in so einem Fall bei Werder Bremen ist anders. Ne? Ja. Wenn man es dann findet und denkt, muss man schon bei der Polizei Bescheid sagen, dass man das dann vielleicht die Ermittlungen einstellen kann. So. Könnte sein. Dass man das dann aber vielleicht, wenn es einfach in der Presse nicht mehr auftaucht, dann wird es wahrscheinlich so gewesen sein.
Es ist wirklich unfassbar. Ich wollte mal gucken, ob es irgendwie da so Neuigkeiten mittlerweile gibt. Aber hier. 5-stelliger Fehlbetrag. Bremens Mannschaftskasse wurde gestohlen. Aus der Kabine. Es ist unfassbar. Sie ist vor einigen Monaten schon abhanden gekommen. Bislang nicht wieder aufgetaucht. Ja, die Mannschaftskasse ist vor einigen Monaten weggekommen. Wir wissen nicht, wo sie geblieben ist. Bestätigt Clemens Fritz der Deichstube.
Da, natürlich sind die Kollegen von der Deichstube. Man hat
auch die Polizei geschaltet, aber ohne Ergebnis, so Fritz. Eigentlich ist die Bremer Kabine ein Hochsicherheitstrakt. Doch an manchen Tagen, erklärt der Ex-Profi, haben einfach sehr viele Personen Zutritt zur Kabine.
Ja, an Karneval geil, zum Beispiel.
Okay. Nicht ausgeschlossen, dass der Dieb auch aus dem Kreis der Mannschaft stammt. So ein frustrierter Hinterbänkler, oder was?
Vielleicht. Dritte Torwart.
Ist das geil, ey.
Ja, müssen wir mal sich die Gehaltsliste mal von unten angucken und dann mal schauen, wer da vielleicht
Bedarf hat. Ja. Ich finde das so geil, auf so vielen Ebenen. Aber das hätte ich jetzt auch eher nicht beim SV Werder so erwartet und bei der Hertha auch wieder. Bei so einem so ein Chaosverein oder bei Schalke oder so.
Ja.
Wo dann wirklich irgendwie, wo es dann passen würde. Aber bei Werder läuft da eigentlich normalerweise alles mal glatt. Es ist Wahnsinn. Wo ist die Mannschaftskasse des SV Werder Bremen? Würde ich auch mal eBay Kleinanzeigen durchforsten, ob da nicht vielleicht so eine zwielichtige Anzeige ist oder so.
Ja. Ich hoffe nur, es war nicht Tim Wiese, weil das
das könnte sein, ne? Und hat er jetzt
schon letzte
auf dem Dingsmarkt verballert, das ganze Geld, oder was?
Auf dem Freimarkt. So, aber ich glaube, Tim Wiese wäre einer, der prahlt damit vor seinen Freunden und dann kommt das raus.
Dann kommt es raus.
Ja. Deswegen,
ganz unangenehm.
Wenn es nicht rauskommt, können wir, glaube ich, Tim Wiese freisprechen.
Geil. Naja, Bremen auf jeden Fall gegen Leverkusen und dann das Abendspiel Wolfsburg gegen die Köpenicker. Für uns alles relativ uninteressant, bis auf das Spiel Hoffenheim gegen Freiburg.
Ja, da soll Freiburg mal schön ein bisschen Unterstützung leisten.
Oh ja, da sollen sie vor allen Dingen mal, auch sehen wir gegen Juventus Turin gespielt in der Woche.
Ja, oder? Freiburg zu Gast in Turin.
Das ist ja auch
ein so großer geil, Klassiker auf der europäischen Bühne. Da hat auch, ich glaube, Christian Streich wurde zitiert, dass er irgendwie gesagt hat, ich habe jeden Spieler im Kader mitgenommen einfach, weil da kannst du keinen zu Hause lassen.
Das kannst
du
keinem sagen.
Ja, wirklich. Ja. Der legendäre Abend in Turin, sie haben 0-1 verloren, gutes Spiel gezeigt, dann leider knapp verloren, aber das Rückspiel kommt ja noch im heimischen Stadion.
Angel Di Maria mit dem Tor und es war ja irgendwie auch dann so Restriktion, das heißt, es konnten nicht so viele Fans da mitkommen,
ja,
weil irgendwie die italienische Polizei oder Turin oder so das irgendwie so ja, verboten hat teilweise.
Wurden Tickets storniert und teilweise sind aber, glaube ich, Leute mit diesen stornierten Tickets doch noch ins Stadion gekommen. Das hat sich irgendwie rumgesprochen, dann sind ja einige doch noch ins Stadion, weil die noch nicht quasi entwertet waren.
Ah ja, okay.
Und es ging drunter und drüber,
glaube ich. Ist auch mal so super merkwürdig dann, dass das einfach nicht so, warum da immer so Sachen entschieden werden.
Ja.
Es gab auch irgendein anderes Spiel, wo einfach gar keine Gästefans erlaubt waren. Was war denn das nochmal? Das war irgendwie auch so ein, jetzt auch Europa League oder so, wo man auch dachte, okay, ja, krass. Mhm. Ja,
also. Ansonsten Union unter der Woche 3-3 zu Hause gespielt in der Alten Försterei gegen den ja, Gruppenphasengegner aus Belgien. Und ja, sahen kurz vor Schluss aus wie der klare Verlierer. Was ist klare Verlierer? Der knappe Verlierer. Und dann noch Sven Michel, der alte Paderborner. Hat er dann noch Bude gemacht, ist dann hat das Tor gemacht und ist dann beim Loslaufen zum Jubeln, ist er in den Gegenspieler reingerannt und es sah kurz aus, als wenn er nicht mehr weiterspielen könnte, aber hat sich dann noch berappelt.
Ja.
Also Glück und Unglück nah beieinander und Union, ganz gute Ausgangsposition fürs Rückspiel. Es gibt ja, da muss ich auch mal wieder dran denken, die Auswärtstorregel nicht mehr. Das wurde ja, glaube ich,
nicht mehr.
Letztes oder vorletztes Jahr abgeschafft.
Können jetzt 1-1 spielen, ist Verlängerung.
Genau.
Ja, das ist eigentlich auch ganz cool. Also dadurch wird es einfach nochmal, oh Schalke, ey, scheiße.
Oh, genau.
Ich habe das schon gesehen, dass das da fällt. Oh Gott, das macht er da diesen, was ist das nochmal, ist das dieser Adler groß? Ah, oh, nee, der ist nochmal anders.
Ja, ist nochmal ein bisschen anders, ja, aber 2-2, Schalke gleicht ja, aus, 79.
Schalke spielt auch die ganze Zeit nicht gut, macht aber Tore.
Ja.
Das, was Hertha heute vermisst hat, vermissen lassen hat.
Hertha gut gespielt, keine Tore gemacht.
Ja, ja.
So geht das.
Oh Mann, ey, das ist eigentlich ziemlich kacke.
Ja, da muss Dortmund noch eins machen. 11 Minuten so noch Zeit.
Ja, ist halt, wenn Schalke jetzt anfängt zu punkten, ist das echt ungünstig. Wir spielen auch noch auf Gelsenkirchen, ne? Also in Gelsenkirchen. Da ist auch so ein billiges Tor, ey. Da löst er sich, ist dann relativ frei am Kopfball, platziert ihn natürlich sehr gut, aber der darf so nicht fallen, ey.
Ja.
Kobel hätte den auch gehabt. Der spielt irgendwie Meier im Tor, weil, warum auch immer, Kobel verletzt oder so, weiß ich. Springt da gar nicht richtig. Ah. Naja, gut.
Unglücklich.
Feuer für Dortmund im Titelkampf.
Ja.
2 verlorene Punkte, ne? Also jetzt noch 10 Minuten. Thomas Reis jubelt. Der ehemalige
Bochum-Coach.
Ja. Ja, gut. Also ich glaube, Dortmund könnte da noch hoffentlich nochmal die nächsten 10 Minuten. Ich bin ja sonst kein Dortmund-Fan oder Sympathisant. Aber das sollten sie heute doch durchaus mal gewinnen, bitte. Ja.
Ja. Dortmund rausgeflogen gegen Chelsea.
Ist rausgeflogen gegen Chelsea, umstrittener Elfmeter. Aber gut, rausgeflogen. Die Bayern weiter gegen PSG, die sich ja völlig ohne, da, also man würde ja funken bei PSG, die spielen alle im guten Boden, aber ist gar nicht so. Geil, wenn sie jetzt, ach schade, ich dachte immer so direkt, das war 3-2, das wäre toll gewesen. Schade. Ja, aber genau, PSG kriegt irgendwie das nicht auf die Strecke, was der Kader verspricht. Übrigens auch geil, Hakimi hatte ja so Vergewaltigungsvorwürfe, auch eine Anklage richtig an der Backe, weil eine Frau ausgesagt hat und dann hat die Staatsanwaltschaft gesagt, okay, das sind so krasse Vorwürfe, das werden wir jetzt mal ein Verfahren einleiten. Sie wollte das eigentlich gar nicht. Und da fand ich auch schon interessant, wir haben ja oft jetzt auch schon über das ganze Gemengelage, so Männer und Fußballer und so und Gewalt und struktureller, ja sozusagen die Strukturen im Fußballbusiness, die denn schützen, so die Spieler, bei Gewalt Vorkommnissen. Und da war auch gleich wieder der Reflex vom Verein so, nee, wir vertrauen Hakimi, unserem Spieler hundertprozentig und wir unterstützen ihn und er durfte ja auch spielen und so. Dann, das fand ich auch schon wieder ziemlich weird. Mhm. Also diese Reflexe, ihn erstmal eher zu vertrauen, als der Frau, die aussagt, vergewaltigt worden zu sein.
Ja.
Das sind nicht immer, das ist ja immer wieder das gleiche Schema, immer noch. Wir befinden uns im Jahr 2023. Anstatt auch vielleicht mal als Verein zu sagen, das sind krasse Vorwürfe, wir stellen dich erstmal nicht auf und glauben erstmal eher der Frau. Mhm. Weil, warum sollte die sowas behaupten, ne? Also, das ist wieder dieses perverse Opfer-Täter-Ding, was da so umgedreht wird. Und unabhängig davon, was am Ende rauskommt, natürlich gilt immer die Unschuldsvermutung. Aber ich glaube nicht, dass sich da jetzt erstmal jemand zur Polizei begibt, wenn da gar nichts war.
Mhm. Und es sind halt die wirtschaftlichen Interessen, die da ganz klar für den Verein im Vordergrund stehen. Und das ist dann ja auch wahrscheinlich der Grund, warum es diese Non-Disclosure Agreements gibt, diese quasi Verträge, dass da nicht ausgesagt werden darf, in so Beziehungen oft von Fußballern. Und da ist halt einfach klar, dass der Verein sich auf die Seite seines Spielers stellt. Und da, das
aber
klar, dauert, glaube ich,
im Sinne
noch,
von aus der Logik heraus.
Also es ist klar,
Vereins,
genau,
du,
ja, aus Sicht des Vereins ist es einfach, oder es ist klar ersichtlich,
warum,
dass es immer wieder so ist. Ja, weil es eben, wenn jetzt die drei Leistungsträger ausfallen, und zwar nicht, weil sie verletzt sind oder gesperrt, sondern weil sie einfach rechtlich
weil sie eine Frau vergewaltigt haben, womöglich.
Genau. Ist es halt natürlich, dagegen kann man sich ja nicht versichern als Verein, deswegen, also ich will es jetzt nicht erklären und rechtfertigen, sondern es ist einfach klar ersichtlich, dass die Vereine da immer auf Seiten ihrer Spieler sind und irgendwie auch kein Interesse daran haben, die so einen Prozess abzuwarten.
Das ist sozusagen echt der Grund?
Ich könnte es mir vorstellen. Also ich glaube nicht, dass die Vereine jetzt da wirklich quasi frauenfeindliche Hintergründe haben, sondern ich glaube einfach, die gewichten den eigenen sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg halt höher als die Rechtslage der Frauen. Das ist, glaube ich, das Skandalöse daran aus Vereinssicht.
Gut, dass du das auch sagst. Ich weiß die ganze Zeit schon, ich habe darauf gewartet, dass du noch irgendwie das auch mal bewertest.
Und,
aber das ist doch pervers. Also ich glaube,
ja,
ich weiß nicht, ob das sozusagen der Grund ist, weil ich würde doch immer sozusagen erstmal moralisch in die ganze Sache rangehen und auch sozusagen, wenn da so ein Wurf im Raum steht, mich nicht schützend vor den mutmaßlichen Täter stellen, sondern erstmal, weil das ist ja auch so krass, also das ist ja irgendwie so ein weirder Reflex, der ganz oft in der Gesellschaft so ist, dass dann sowas kommt wie, nee, aber das ist ja erstmal, also das ist ja erstmal nur ein Vorwurf. So, das kann ja gar nicht stimmen. So, das wird nicht stimmen und solange halten wir auf jeden Fall zu ihm. Warum haltet ihr denn zu ihm und warum nicht zur Frau? Das ist doch das Weirde daran und Merkwürdige.
Ja.
Also das, weißt du, das verstehe ich immer nicht. Dass er dann sozusagen so protected wird und auch sozusagen dann wieder so eine Rechtfertigung erfolgt, die ja auch ein Signal senden in der Gesellschaft und auch dann viele junge Menschen, die das verfolgen und sagen so, ja, okay, hat sie bestimmt, das ist bestimmt, nee, wenn die das jetzt machen, dann wird das bestimmt seine Begründung haben und dann hat die bestimmt einfach gelogen. So. Also
ja,
das ist ja dann wieder so, dass du da so rumschwirrt. Das finde ich echt schlimm. Also, keine Ahnung, ist jetzt ein heißes Eisen, das wir hier anpacken, so gegen Ende der Folge, aber ich finde, das hat mich wirklich auch so ein bisschen fuchsig gemacht, muss ich sagen, weil allein, dass er dann auch spielen durfte und alles, also, wie gesagt, es gilt die Unschuldvermutung, es sollte sozusagen da das Verfahren stattfinden, aber wenn die Staatsanwaltschaft entscheidet, okay, das sind jetzt so krasse Anschuldigungen hier, das ist Vergewaltigungsvorwürfe und das müssen wir jetzt untersuchen, dann glaube ich, ist da wahrscheinlich schon ein bisschen was dran.
Ja, ich denke auch und es vor allem erweckt es auch den Eindruck, dass man einfach damit davonkommt, weil eben alle einem glauben als Spieler und niemand der Frau glaubt und das bringt eben auch ein Bild in die Gesellschaft, das auf jeden Fall dafür sorgt, dass das auch ein Thema bleibt, das man nicht überkommt als Gesellschaft, also nicht overcome, wie das auf Deutsch.
Hä?
Überkommen sagt
was?
Man nicht.
Wo hast du dich jetzt verrannt? Die Tiere sind nicht ganz verstanden. Ja, auf jeden Fall finde ich, das ist so, ja, geht gar nicht. Und ich meine, das ist ja dieses Thema auch, was wir schon mit Jérôme Boateng besprochen haben und so, dass der bei Lyon noch weiter spielen durfte, dass der Verein auch gar nichts gemacht hat und so.
Ja.
Obwohl er verurteilt wurde sogar. Und das ist halt irgendwie so krass. Also in keiner anderen, keinem anderen, also angenommen wirklich jetzt mal, in einem, ich meine, PSG ist ein Weltunternehmen, wenn du es vergleichst, mit dem Umsätzen und den Werten, die sie da so fabrizieren. So angenommen irgendwie, keine Ahnung, bei, nehmen wir mal ein französisches Unternehmen, was groß ist, Total Energy oder so, keine Ahnung. Wenn da jetzt ein Topmanager irgendwie Vergewaltigungsvorwürfe hätte, ich glaube nicht, dass da einfach sozusagen, dass der dann am nächsten Tag zur Arbeit erscheint und alles ist gut. Also weiß ich nicht, glaube ich nicht.
Ja.
Und das ist schon irgendwie sehr verrückt, dass der Fußball da so anders tickt noch und da die Strukturen so funktionieren, weil halt auch Männer dominiert, krass. Also ist einfach so. Da ist halt kaum, sind halt kaum Frauen in entscheidenden Positionen, die dann auch da einfach eine andere Sichtweise logischerweise hätten und diese ganzen alten Männer natürlich das dann so entscheiden einfach. Und das finde ich schon echt bizarr. Naja.
Ja.
Keine Ahnung. Also, Ja, das ist die Akte Hakimi. Und hast du das mitbekommen mit Lineker noch? Mit Gary Lineker beim BBC? Rausgeflogen als, als Experte jetzt?
Nee.
Das habe ich auch nur so am Rand bekommen, war ich auch spannend, weil der irgendwie so bei Twitter, glaube ich, die Politik der britischen Regierung, der englischen, die Migrationspolitik kritisiert hat, weil er das sozusagen in eine in einen Vergleich gesetzt hat mit dem mit der Rhetorik von Nazi-Deutschland oder so. Das ist ja immer, ein heikler Vergleich. Ja. So auch hier. Und es geht da halt um sozusagen krassere Abschiebepolitik und so, die haben ja irgendwie da wieder Schiss, dass sie in Anführungszeichen überrannt werden von geflüchteten Menschen. Auch das ein heißes Eisen, deswegen würde ich jetzt mal mich darauf beschränken, was jetzt Lineker sozusagen da gemacht hat. Und hat einen Tweet verfasst und er ist ja Experte beim BBC und dann gab es halt riesen Aufregung, warum er das so, das dürfe er nicht sagen, er muss jetzt irgendwie, müssen Konsequenzen gezogen werden, das ist ein öffentlich-rechtlicher Sender, der ist neutral, bla bla bla. Ja, und jetzt ist er irgendwie entlassen worden als Experte und ja, fand ich auch krass. Also er ist ja ein, schon im englischen Fußball eine schillernde Figur und Schalke macht hier fast das 3:2, ey. Das kann nicht sein, ey. Alter.
Der Derby hat seine eigenen Regeln.
Es ist so, außer das Berlin-Derby.
Ja, stimmt.
Geht in letzter Zeit sehr häufig an Köpenick.
Ja.
Vielleicht macht Dortmund aber noch einen Konter. Ist alles offen. Es ist wirklich offenes Visier jetzt hier gerade, ja. Weil beide auch gewinnen müssen. Das ist eigentlich auch ein ganz geiles Setting.
Ja.
Ach, toll.
Oh, Kinder, Kinder, Kinder.
Freistoß für Gelsenkirchen. Ja. Also das auch noch eine Meldung, die ich so aufgeschnappt habe hier in dieser Woche. Also wir haben wirklich einen vollen Zettel. Wir haben jetzt hier schon ein Stündchen geplaudert und es folgt jetzt nochmal ein weiteres Stündchen. Ich würde sagen, wir machen Haken dran.
Ja.
Und sprechen dann nächste Woche nochmal so über die restlichen Europa- und Champions League-Partien, die noch so gespielt werden. Und haben jetzt die große Ehre, ein Interview ankündigen zu dürfen mit einem Bestseller-Autor, den viele kennen würden, wahrscheinlich. Thomas Brussig ist, glaube ich, ein Begriff, weil am kürzeren Ende der Sonnenallee ein Riesenerfolg war, sowohl als Buch als auch als Film, ohne Matthias Schweighöfer in der Besetzung. Das konnten wir noch klären.
Ja.
Immer wieder sehenswert, immer wieder ein schöner, auch ist ja letztendlich auch ein kleiner Berlin-Film.
Ja.
Der sozusagen so diese ganze DDR-Vibes nochmal so aufgreift, auf so eine sehr humoristische Art. Und Thomas Brussig ist nicht nur Schriftsteller, Drehbuchautor, Bestseller, Mensch, sondern auch Hertha-Fan.
Ja.
Ganz nebenbei. Und mit ihm haben wir gesprochen. Über all das. Über auch seine Fußballmonologe, die er geschrieben hat.
Genau.
Und dann ist ein schmuckes Gespräch geworden.
Nehmen wir euch jetzt mit in sein Arbeitszimmer. Umringt von abertausenden Büchern, gefühlt.
Abertausende, ja. Schön, es war sehr gemütlich. Es war sehr warm, sehr wohlig.
Ja.
Mit Blick auch auf den Fußballplatz. Wir sagen nicht welchen. Das könnt ihr euch so bis euch selber überlegen.
Ja.
Aber Fußball hatte auch sozusagen aus dem Fenster heraus eine Rolle gespielt.
Auf jeden Fall.
Und Thomas Brussig, sehr sympathischer Gesprächsgast. Das folgt jetzt das Interview und wir sind dann nächste Woche wieder da. Dann mit dem 25. Spieltag müsste es ja sein, oder?
Ja.
Ja.
Ist das der 24.
Ich glaube, ja. Ich gucke nochmal nach. Ja, ist der 24.
Während Dortmund hier Schuss um Schuss abgeblockt kriegt.
Und jetzt gelb für
Emre Can.
Ja. Ja, das ist ein wildes Spiel. Ist ein wildes Spiel und Dortmund scheint da echt Punkte liegen zu lassen, ey. Oder Gelsenkirchen gewinnt ein. Wie auch immer man das so dann beschreiben wird, dieses Spiel am Ende. Ja, Thomas Brussig folgt jetzt also Interview des Monats, könnte man sagen. Und wir sprechen uns dann nächste Woche wieder. Sind wieder zurück, die Doppelspitze.
Genau, viel Spaß mit dem Interview und bis bald. Macht's
gut. Bis dann. Ciao. Ja, liebe Doppelspitze-Fans, wir melden uns aus einem sehr behaglichen, gemütlichen Zimmer, einem Arbeitszimmer, kann man sagen, von niemand Geringeren als Thomas Brussig, der uns willkommen geheißen hat. Bestseller-Autor, ihr kennt ihn alle. Und er hat vor allen Dingen auch eine Affinität zum Fußball. Er hat 3 Monologe mittlerweile geschrieben, die jetzt nochmal neu rausgekommen sind, alle zusammen in einem Buch. Und über die wollen wir heute sprechen, denn es geht in diesen Monologen um einen Fußballtrainer zum einen und einen Schiedsrichter auch. Und er hat in diesen Monologen seine Leidenschaft zum Fußball auch mit reingelegt und darüber wollen wir natürlich auch sprechen. Erstmal schönen guten Tag. Hallo Thomas.
Hallo. Ja, vielleicht fangen wir mal so ein bisschen von vorne an, wo deine Fußballleidenschaft begonnen hat. Erzähl mal, wie war das damals? Bist du ja in Ostberlin aufgewachsen, groß geworden. Wie war das da mit dem Fußball damals in der DDR?
Tja, also ich bin in Mitte aufgewachsen, das ist also weit weg von Köpenick. Deshalb kam beim Fußball eigentlich nur ein Verein in Frage, das war der BFC Dynamo. Da war ich 10 Jahre alt, als ich das erste Mal da war, dass die irgendwie was mit Stasi zu tun haben oder selbst mit der Polizei. Das war mir überhaupt nicht klar. Wir haben dann auch Westberliner gesagt, dass das der beste Fußball sei, der in Berlin gespielt wird. Und das hat dann aber, also in den 80er Jahren, kühlte das dann total ab, weil der BFC dann so Serienmeister wurde. Mhm. Und da hat mich das dann alles irgendwie überhaupt nicht mehr interessiert. Also das, ich weiß dann ja nicht mehr, wie oft das war. Und insofern, habe ich heute auch so ein bisschen, immer so ein bisschen Bedauern auch für die Bayern-Fans. Also die müssen die da irgendwie mitkriegen, dass es doch total langweilig ist, Jahr für Jahr für Jahr Meister zu werden. Du hast ja dann ja nicht mehr so die große Saison, ja, an die du dich erinnern kannst. Das brauchst du als Fan und das hast du als Bayern-Fan einfach nicht. Also da führst du die Titel nach Strichliste. Und ich bin dann in den späten 80er Jahren bin ich dann in so eine Art Fan-Nirvana abgetaucht. Also Fußball hat mich dann eine Zeit lang überhaupt nicht interessiert. Selbst dass Deutschland 1990 Weltmeister wurde, habe ich sozusagen nur am Rande irgendwie notiert. Und das kam dann aber irgendwann wieder. Und ich sage ja immer mit der Fanwerdung, das ist so ein bisschen wie die sexuelle Orientierung. Ja, du kannst da nichts für tun. Ja, das kommt irgendwie über dich und du kannst das dann auch nicht so richtig erklären. Also insofern fragt mich nicht, wieso ich nach dem Aufstieg der Hertha 1997 war das, glaube ich, dann Hertha-Fan geworden bin. Das war so ein schleichender Prozess irgendwie, dass ich dann erstmal so einen Videotext mal geguckt habe, wie spielen, wie haben sie denn gespielt und so. Und dann habe ich ein bisschen mehr so mich da so eingelesen und so hat mich dann der Fußball irgendwie wieder gekriegt. Ich kann nicht unbedingt sagen, dass ich froh darüber bin. Denn also als Hertha-Fan hast du es ja wirklich schwer. Was gibt es da zu lachen?
Die zwei Leidensgenossen sitzen ja dir gegenüber, ne?
Und dann habe ich aber auch gemerkt, also dass du eben mit dem Fußball auch viel mehr abbilden kannst. Also ich habe dann auch immer wieder mich als Schriftsteller so dafür interessiert, ja, denn wenn so viele, also wenn Tausende, Zehntausende Menschen ins Stadion wendet, so eine riesen Begeisterung ist und so elektrisiert, wenn Fußballspiele Straßenfeger sind, ja, also da muss am Fußball was sein. Und das hat mich einfach mal interessiert und ob ich da so mit meinem mit meinem Vokabular und meinem Erkenntnisbesteck da irgendwie was zu beisteuern kann. Mhm. Und ich sage aber auch immer, also der Fußball braucht das nicht. Also der Fußball ist selbst so toll, also so spannend und so faszinierend, der braucht nicht die Aufwertung durch die Literatur. Und mir ist das auch ein bisschen peinlich, dass ihr heute da seid. Also weil ich will auch nicht kommen als einer, der sich jetzt hier irgendwie so der sich beim Fußball anbiedert oder so. Also das, dann auch die Literatur ist toll. Literatur und Fußball, die können sich sehr gut ignorieren. Die brauchen sich nicht, ja. Und das, auf der Basis können wir ja reden.
Ja, sehr sympathisch auf jeden Fall. Vor allem natürlich, dass du Hertha-Fan bist, das ist ja klar. Kannst du dich noch an dein erstes Spiel im Stadion erinnern? Weißt du noch, was das war und wann das war?
Mein erstes Spiel mit der Hertha oder mein erstes Spiel? Mit der Hertha? Oh nee, das, was war das? Das muss ganz bestimmt furchtbar gewesen sein. Also das ist ja immer furchtbar. Ich weiß es nicht. Also ich muss auch sagen, ich gehe nicht so oft ins Stadion. Einfach weil ich da auch noch so diese, weil ich das aus der Kindheit einfach anders kenne, das ist viel einfacher, war viel einfacher da reinzukommen. Da ging nicht der halbe Tag drauf, wenn du zum Fußball gegangen bist. Na klar, also in Jahnsportpark, das waren dann natürlich auch viel weniger Leute, also waren da vielleicht so 15.000 oder 20.000 und eigentlich konnte ich da auch zu Fuß hingehen. Da war ich nach 25 Minuten dann auch wieder zu Hause. Das sind andere Beträge. Aber das hat natürlich auch was damit zu tun, also dass ich, also auch wie oft ich enttäuscht bin, ja, muss ich einfach sagen. Ja. Ja.
Wie war das denn damals im Jahn-Sportpark? Ich erinnere mich, ich habe mal ein Hertha-Spiel gesehen, da haben sind sie ausgewichen dahin, weil Europa League irgendwie war da irgendwie besser da zu spielen. Ich glaube, weil nicht so ein großer Gegner, haben sie gesagt, spielen sie da. Also habe ich auch schon mal ein Spiel gesehen, aber wie war das damals? Ein Spiel im Jahn-Sportpark war da ja dann wahrscheinlich dein erstes Stadionerlebnis auch. Wie war das so? Gab es da auch, weiß nicht, Bratwurst, Bier, den ganzen Quatsch, den es jetzt auch gibt? Oder wie war das damals?
Ich glaube ja, aber dann sicherlich auch total lange Schlangen, obwohl die gibt es ja heute auch. Aber ja doch, also ein Imbiss wird es da schon jedem haben, aber wenn dann eben einer so zur Halbzeitpause sagte, ich hol jetzt Bockwurst, holt ihr auch welche, dann kam der Mitte der zweiten Halbzeit wieder. Ja, nee, aber was am Jahn-Sportpark interessant war ja, dass die Berliner Mauer direkt sozusagen im Rücken der Gegengrade verlief, ja, und das finde ich interessant, also dass da jedes Mal die Massen an einen so riskanten Ort gelassen wurden und also dass da keiner was mehr fand. Und es ist meines Wissens auch nie was passiert.
Ja. Ich habe letztens auch eine Hertha-Reportage gesehen, da gab es auch, wurden ein, zwei Fans porträtiert, die im Osten gelebt haben, aber Hertha-Fans geblieben sind. Weil es war ja die Mauer hat jetzt auch viele Fans so vom Verein abgetrennt damals, ne, die dann schon vorher Hertha-Fan waren und nicht mehr hinkonnten zu den Spielen auch oder zumindest irgendwie nur sehr kompliziert oder dann irgendwann gar nicht mehr. Und so wie hat diese Teilung auch sozusagen den Berliner Fußball aus deiner Sicht irgendwie verändert? Oder wie hast du das so wahrgenommen später dann?
Also zu den Zeiten, als ich Fan geworden bin, da gab es mit dem BFC nur eine Oberligamannschaft. Und das ist dann irgendwann auch Union dazugekommen. Das war, und Union war immer schon eine besondere Mannschaft. Und da muss ich echt sagen, finde ich eine coole Mannschaft. Und ich finde das irgendwie schade, dass diese Fanfreundschaft zwischen Union und Hertha, die es ja zu Mauerzeiten gegeben hat, dass die, dass die jetzt irgendwie so erodiert und dass sich da nur noch die Alten dran erinnern können. Ich würde mal sagen, man konnte vom Berliner Fußball zu Zeiten der Teilung nicht sprechen. Also was klar, das hat eben, also viele Union-Fans waren auch Hertha-Fans, aber das haben sie, sie waren Hertha-Fans, um ihre Nichtzugehörigkeit zur DDR noch stärker zum Ausdruck zu bringen, ja, und das, um noch mehr zu sagen, hier, ich kann mit diesem Staat nicht anfangen, ja, dass es damals einen Berliner Fußball gegeben hat, der irgendwie greifbar gewesen wäre, eigentlich nicht.
In den Fußballmonologen, die du geschrieben hast, das sind ja quasi ein Trainermonolog und ein Schiedsrichtermonolog, geht es ja auch durchaus so um die Wendezeit, um auch Geschichten aus der DDR noch und so weiter. Wo hast du dir die Anregung geholt für diese Figur? Also der Trainer, der da spricht, ist ja Magdeburg, so Börde, der Großraum, ne? Wie hast du den sozusagen, wo hast du da recherchiert? Bist du nochmal in die Holzklasse runter und hast da so an den Plätzen gestanden und nochmal so ein bisschen beobachtet? Oder wie hast du die Figur geschaffen?
Eigentlich, mit dem Recherchieren, das ist bei mir so eine Sache. Oft erlebe ich, dass wenn ich recherchiere, dass das eigentlich nur das bestätigt, was ich mir schon ausgedacht habe. Also das ist ja auch ein gutes Zeichen, war, dass du eben weißt, so deine Fantasie, auf die kannst du dich auch verlassen. Bei dem Trainer war das so, also dass ich mal einen Gerichtsprozess gelesen habe über einen Mauerschützenprozess, den ein befreundeter Autor geschrieben hat, Christoph Diekmann, und der ist in einer Prozesspause mit dem Fußballtrainer von einem der Angeklagten ins Gespräch gekommen und der sagte eben, ja, also man soll die Jungs so in Ruhe lassen, die haben nur ihre Pflicht getan, ja, was soll das alles, ja, also so in dem Stil. Und das hat mir irgendwie zu denken eben, also das hat das bei mir ausgelöst und dann habe ich daraus eben einen Trainer gemacht, der eben so ein DDR-Gewächs ist und der über Fußball redet und der sehr viel redet, um nur das Entscheidende auszuklammern, nämlich dass er auch einen Anteil an der an der Werdung dieses Spielers hat, ja, der von einem Kind zum Mörder, zum Mauerschützen wurde. Und aber um das redet er eben die ganze Zeit herum. Also er redet über Gott und die Welt, um nicht über diese Sache reden zu müssen. Und am Ende spricht er natürlich doch darüber. Also das ist so eine, da gibt es sicherlich auch einen Fachbegriff für diese rhetorische Figur. Mhm. Ich kenne sie nur nicht. Also ich bin nur sicher, dass ich es nicht erfunden habe. Ja, also der beim Schiedsrichter, bei diesem Schiedsrichtermonolog, da weiß ich jetzt ja nicht, wie ich auf diese Figur gekommen bin. Ich glaube, ich sollte direkt nochmal einen Monolog schreiben und hatte an diesem Fußballmonolog mit dem Trainer schon, so, also ist ja so ein Trainer einer Provinzmannschaft, einer Unterklassenmannschaft, und hatte da Freude dran und hatte aber das Gefühl, ich habe noch nicht alles über Fußball gesagt. Und ein Schiedsrichter ist ja nun auch so einer von der Peripherie, also einer, der nicht, naja, er steht zwar auf dem Platz, aber er ist nicht in das Spielgeschehen so involviert, wie es Spieler sind. Und auch ein Trainer ist ja einer, der ja an der Peripherie ist. Und ich wollte eigentlich, habe immer überlegt, gibt es noch jemanden, der so, den ich so an die Peripherie stellen könnte, dann wären es drei, ja, also dann, das läuft ja mal auf eine Trilogie hinaus, da habe ich dann aber keinen gefunden, also der so, wo ich das Gefühl hätte, dass ich ja auch ähnlich viel sagen könnte, aber das mit dem Schiedsrichter, das hat auch nochmal Spaß gemacht, weil so über diese Regeln und das Regeln auch eine, also wie auch Spieler die Regeln gegeneinander benutzen, wie sie die Regeln mit ins Spiel holen, also die Abseitsfalle, ja, also ist ja etwas, dass du eine Regel so benutzt, also dass der Gegner dazu gebracht wird oder dass es dir einen Vorteil verschafft, wenn du den Gegner dazu bringst, eine Regel zu verletzen. Und also da und dieser Trainer, der hat aber auch so eine philosophische Ader, also der spricht nicht so rustikal wie dieser Provinztrainer, sondern der hat eine andere Art und das hat auch Spaß gemacht. Ja. Total.
Okay. Vielleicht der Wurstverkäufer nochmal als drittes kommen, der dann in der zweiten Halbzeit wiederkommt. Ansonsten der Würstchenverkäufer.
Ach so.
Ja, nochmal als am Rande beteiligte Person. nun ist ja dieser Trainer eine relativ politikverdrossene Person, würde ich sagen. Also da steht er irgendwie so für diese Abkehr von der Politik vielleicht auch in einigen Positionen, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Ist das eine Auseinandersetzung auch damit, mit der Frage, inwiefern der Fußball politisch sein sollte, kann, will, darf? Es ist immer wieder die Debatte, ob Spieler zum Beispiel in den oberen Ligen sich politisch äußern dürfen, ob sie vor dem Spiel niederknien, ob es jetzt das ein Trikot ausziehen ist mit einem T-Shirt darunter, mit einer Message. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob dieser Trainer auch so das Verhältnis von Fußball und Politik darstellen soll, weil er doch über sehr viele politische Themen redet, aber dabei irgendwie Politik verdrossen wirkt auf mich.
Ja, also mit der, das stimmt, also diesen Trainer, den ich schon 2001 geschrieben habe, den habe ich jetzt nochmal auf Anregung eines Theaters, die den nochmal bringen wollten, habe ich den nochmal sozusagen rund erneuert und auf die heutige Zeit umgeschrieben. Und da ist es dann also so ein Impfgegner und überhaupt so ein Wutbürger geworden. Und natürlich ist da auch eine bestimmte Ablehnung gegen so Zeiterscheinung, ja, gegen so eine, also ohne dass das Wort Political Correctness da drin vorkommt, aber dass er da doch eine ziemliche Aversion hat und da auch immer wieder was anspricht. Also das geht gar nicht so darum, das zu beurteilen, sondern ich fand eher interessant, dass ich, wenn ich Gespräche geführt habe, so mit Menschen, wo du das Gefühl hattest, dass die sich in so einer Festung der pauschalen Ablehnung gegen die Qualitätsmedien, gegen den Staat und seine Institutionen, also sie sich da so verschanzt haben, dann kommst du immer an den Punkt, wo du sagst, okay, die können nicht anders, die haben irgendwann in ihrem Leben etwas hinnehmen müssen, eine Ungerechtigkeit, die sie nicht verdaut haben und eine Ungerechtigkeit, wo man ihnen einfach zustimmen muss. Das ist nicht in Ordnung und was ihr da erlebt habt und ob es ihnen das Recht gibt oder diese Haltung, die sie haben, die ist natürlich nicht konstruktiv, aber sie ist irgendwie nicht sie ist nicht vom Himmel gefallen. So. Und das wollte ich einfach abbilden, indem ich diesen Trainer so gezeichnet habe. Also indem ich ihm eben eine Vorgeschichte gegeben habe, die willst du nicht haben, also mit dem willst du nicht tauschen, und dann redet er eben so, wie viele reden. Also insofern war das ein Reflex darauf, also dass es eben viele gibt, also die sich so, die sich irgendwie verabschiedet haben aus dem, also aus diesem, was wir so den demokratischen Diskurs nennen, ja.
War das nicht eigentlich so runtergeschrieben, der Monolog? Oder ist das eher so ein Ding, was man dann so Stück für Stück schreibt? Weil ich würde denken, sowas schreibt man dann schon eher wie so im Rausch runter, oder? Oder ist es eher so, dass man doch das in Etappen dann schreibt?
Naja, also sagen wir so, der erste Wurf, da brauchst du dieses Gefühl, dass es aus einem Guss ist, weil du hast einen Ton, auf den du vertraust. Also du hast einen Typ, und dieser Typ, der wird durch den Ton greifbar. Und wenn der... Und wenn du den Ton nicht hast, dann ist alles verloren. Und dann, wenn du den Ton hast, dann kannst du dich da in dem bewegen, kannst dann da die Bögen anders, und man kann streichen, Sachen dazu schreiben. Aber das stimmt schon, das fängt, also am Anfang braucht man so eine Art, du hast jetzt von Rausch gesprochen, aber doch so ein richtet, also dass da plötzlich und wirklich, da auf einmal ist da ein Text da, wo vorher keiner war.
Ja. Und der ist ja jetzt ja nicht der sympathischste Mensch, ne? War dir das sozusagen schon klar, oder ist es eher so beim Schreiben dann auch so mit entstanden, oder hat das auch keine große Rolle gespielt? Weil du hast ja gerade gesagt, es geht ja nicht um zu bewerten, sondern es ging irgendwie darum, irgendwie eine Figur zu schaffen, der eine Vorgeschichte hat und der dann auch sozusagen damit dafür steht und das sozusagen in diesen Fußball mit reinbringt. Mhm. Weiß ich nicht. Also, oder war das dir wichtig, dass der irgendwie sympathisch oder unsympathisch ist oder so?
Na, mir war irgendwie wichtig, dass er erkennbar ist. Also mich hat dann zum Beispiel auch mal ein befreundeter Journalist angesprochen und sagt, du sag mal, ich wusste ja nicht, dass ich dir von meinem Fußballtrainer erzählt habe. Nee, hast du auch nicht. Ja, aber du hast ihn doch beschrieben. Aber das ist ja doch. Und aber du hast mir nicht davon erzählt. Ja, das sind dann so die Erfolgserlebnisse. Und wenn dann er sagt, na, der ist aber nicht so sympathisch, ja, ich sage dann immer, ich mag ihn, aber ich will nicht neben ihm sitzen. Ja, also denn das sind ja auch Leute, wenn die dann anfangen, dich zu argumentieren und dir ein Ohr abzukauen, dann denkst du, das, ja, das ist wie in so einem Taxi, ja, wo so ein Taxifahrer ist, der dich da irgendwie politisiert, was mir noch nie passiert ist, also auf eine unangenehme Art politisiert, und dann dann willst du noch raus. Man liest davon immer mal, ja.
Man hört sowas, ja.
Jetzt wird ja auch der Unterschied aufgemacht zwischen Kabinen- und Platzbrüller. Also der Trainer ist eindeutig ein Platzbrüller, der sich nicht in die vier Wände der Kabine zurückzieht, um seine Meinung zu sagen. Fehlen solche Typen, so Platzbrüller, im Profifußball? Also man kann sich das wahrscheinlich in den unteren Ligen viel besser vorstellen. Wenn jetzt so ein Manuel Neuer zum Beispiel ein Interview gibt, die Abläufe intern bei den Bayern kritisiert, dann ist es sofort ein Riesenfass, das aufgemacht wird und die Frage, ob er jemals wieder im Bayern-Tor stehen kann. Also fehlt auch die Möglichkeit für, ich sage mal, Platzbrüller, wird zu viel in den Kabinen gebrüllt, in den oberen Ligen, so in Europa, in der Welt.
Naja, nun ist ja dieser Platzbrüller, also es ist ja einer, der seine taktischen Anweisungen brüllt. Aber die Frage ist also, wie ritualisiert oder wie offen diese Äußerungen sind. Und ja, na, ich weiß es nicht. Also manchmal denke ich, ein Glück, dass es ritualisiert ist, denn manchmal, ich glaube, wir werden ziemlich enttäuscht sein, wenn Fußballer sagen könnten, was sie denken, wenn wir dann sehen, oh, also das, so doll ist es auch nicht, ja. Also nehmen wir mal Özil, ja, also der hat ganz lang auf was war das, Instagram, hat der da so einen ganz langen Post abgelassen, also so dreiteilig, und was ich verstanden habe und was natürlich diskutabel ist, ist dieses Gefühl, dass er, also der mangelnden Zugehörigkeit, ja, also da läuft was ab und da gehört er nicht dazu. Und das ist ein literarisches Thema. Aber die Art und Weise, wie er das ausgedrückt hat, das war so ungeschickt. Und also ich finde das wichtig, dass er sowas sagen kann. Aber ich glaube, dass wenn, und meinetwegen sollen das alle Fußballer so machen, aber wir erwarten uns da ein bisschen zu viel davon. Das gibt immer mal wieder, also das gibt wirklich auch, also es gibt auch immer wieder schlaue Fußballer, überhaupt keine Frage, ja. Aber ich habe das erlebt, also als Hans Meyer, ich bin ja auch der Gründer der Fußballnationalmannschaft der Schriftsteller, und da wollte ich irgendwie, da dachte ich, das sind irgendwie alle Leute, die haben eigentlich was anderes zu tun, und wenn die jetzt hier spielen sollen und Zeit dafür ans Bein binden, zu trainieren, und dann habe ich auch ein Trainingslager organisiert, dann will ich denen auch was bieten, und dann habe ich gedacht, ich versuche mal einen richtig tollen Trainer, ja, und dann habe ich Hans Meyer angesprochen, und Hans Meyer, der kam und der hat uns auch zu verstehen gegeben, dass der das echt toll findet, jetzt auch mal sozusagen von Leuten umgeben zu sein, die alle auch mal mehr als ein Buch gelesen haben, ja, und das, natürlich, also gibt es Fußballer und vor allem auch Trainer, also die da wirklich was drauf haben, aber eigentlich glaube ich, dass diese, also dass durch, es würde natürlich so diesen, diesen Markt, also der so durch die Bild-Zeitung und was so, also was diese Art von Journalismus, die würde sich da delektieren, und aber das würde uns nicht wirklich weiterbringen.
Ja, es gibt ja die Trainer, die von der Seite sehr viel pullen. Steffen Baumgart fällt mir ein von Köln, das ist ja auch so ein sehr cholerischer. Christian Streich, ja, auch mal auf jeden Fall. Das kann man ja sagen. Wo du gerade Hans Meyer angesprochen hast und generell so diesen Bezug auch so zur Kultur, nochmal an Fußball. Das ist so meine Wahrnehmung, dass auch ganz oft so der Kulturbetrieb sagt, oder so, dass da viele Leute sagen, ah, Fußball, nee, das ist uns alles irgendwie hier zu, das ist uns so zu wenig hochgestochen sozusagen, dass die sich auch so abgrenzen. Deswegen finde ich es ganz sympathisch, dass du das irgendwie nicht machst und sozusagen sehr offensiv damit umgehst, sagst, ich bin Fußballfan, ich gehe damit auch so in meinem literarischen Wirken sozusagen drauf ein. Aber nimmst du das auch so wahr, dass der Kulturbetrieb, ich kenne es auch gerade so aus so journalistischen Kulturkreisen, wenn man da sagt, hier, Hertha spielt heute Abend, ist ein spannendes Spiel, wo man sich auch mal irgendwie berichten und vielleicht auch mit einem Kulturblick oder so, Fußballkultur, dann kommt man und sagt, ah nee, sind so Berührungsängste. Nimmst du das auch so wahr, von der anderen Seite sozusagen auch?
Ich kann das verstehen, ja, jeder Mensch hat das Recht, sich nicht für Fußball zu interessieren, und ich muss dir auch sagen, also ich finde, Fußball ist auch wirklich ein Zeitgrab, ja, und ich interessiere mich dafür, ich verbringe viel Zeit damit, also jetzt auch nicht so viel Zeit, und ich habe es tatsächlich geschafft jetzt bei der letzten WM, die hat mich tatsächlich doch viel, viel weniger interessiert als die vorigen Weltmeisterschaften, sodass ich da längst nicht alle Spiele und auch nicht jeder zweite Spiel gesehen habe, sondern insgesamt, da weiß ich nicht, vielleicht dreieinhalb Spiele oder so. Ja. Naja, obwohl die von den Deutschen ja alle gesehen, das Finale habe ich gesehen, also na, sagen wir mal 6,5 Spiele vielleicht. Und also, aber es gibt immer wieder Anbiederungsversuche, also dass die Kultur auch versucht, irgendwie jetzt den Fußball zu benutzen. Das braucht der Fußball nicht, das hat er nicht nötig, und das wird dann auch erkannt, und das ist auch gut so. Und weil ich weiß, dass es das gibt, will ich da, also muss ich mich zu diesem Verdacht auch positionieren, ja, und
dass ich nicht anbiedern möchte sozusagen, oder was?
Ja, also ja. Dass ich einfach sage, das hat der Fußball nicht nötig, und das hat auch die Literatur nicht nötig, aber ich habe nun als Literat da was gefunden, und weil ich eben viel Zeit mit Fußball verbracht habe, kann ich eben auch was dazu sagen, was ich gar nicht mal so dumm finde. Ja.
Welche Rolle spielt vielleicht auch so das, was abseits des Platzes passiert? Ich meine, Mats Hummels spielt eine große Rolle im Titel des Buches zum Beispiel. Mats Hummels auf Parship, auch so dieses ganze Dating-Flirt-Verhalten. du hast Instagram erwähnt, Mesut Özil, also Instagram ist ja eine Möglichkeit für die Spieler auch, sich zu äußern, ohne eine Pressekonferenz zu brauchen. Also welche Rolle spielt das auch als Fan, als Beobachter des Sports, so diese ganze Welt abseits des Platzes?
Also ich glaube, das für mich spielt nicht so eine große Rolle. Ja, also natürlich wird, also jeder Fan will natürlich auch mehr über sein Idol wissen und so die, also diese Ausweitung des Interesses, also über die allgemeine Sphäre hinaus. Ja, also deshalb interessiert sich eben auch meine Frau dafür, wer jetzt von den Hollywood-Stars da mit wem im Clinch liegt und so. Ja, also das, und das ist beim Fußball auch nicht anders. Aber wenn das Fußballspiel anfängt, dann interessiert mich das alles andere auch nicht und das brauche ich auch nicht. Mhm. Ja.
Wie guckst du denn Fußball? Wenn du sagst, so ein Spiel fängt an, bist du dann eher derjenige, der so alleine für sich auf der Couch sitzt, der Fernseher läuft, oder bist du mit Freundinnen und Freunden unterwegs und in der Kneipe oder so? Oder wie guckst du?
Ich gucke schon, also wenn ich ein Spiel von vorn bis hinten gucke, dann sehe ich das tatsächlich am liebsten im Fernsehen und tatsächlich auch mit meiner Frau. Also die ist eine gute Zuschauerin. Also die ist ja oft so, also dass Männern da so unqualifizierte Kommentare auf den Keks gehen. Aber da muss man sagen, also meine Frau hat ein richtig gutes Auge auch so dafür, hat auch einen Riecher. Also jetzt passiert was, also jetzt fangen die sich ein Tor und das passiert dann auch 50% der Fälle. Und ja, aber es ist inzwischen auch ein ganz anderes Gucken am Fernseher im Vergleich zum Stadion. Also das gibt diese Szene, die ich auch tatsächlich auch literarisiert habe beim WM-Finale 2006, ja. Also ich jetzt hier als Berliner und in Berlin war das WM-Finale und alle und alle wollten zu dem Finale und es gab eben nur, also nicht mal 100.000 Karten. Und dann kanntest du mal ihn, ja, also der hatte eine Karte, weiß nicht, wie der da rangekommen ist, so, und dann passierte aber diese entscheidende Szene, ja, also sie dann kriegt eine rote Karte und keiner im Stadion weiß warum, ja, und was haben die gemacht? Die haben ihre Handys gezückt und haben angerufen bei Leuten, die vorm Fernseher saßen, um sich erklären zu lassen, was jetzt gerade hier passiert ist. Nur weil sie alle zum Handy gegriffen haben, sind die Netze zusammengebrochen. Also es sind keine Anrufe rausgegangen. Also das ist so eine. Und am Fernseher, natürlich war uns auch erstmal rätselhaft, was ist da passiert, aber dann haben die, also hat die Regie und die haben dann sehr schnell diesen Vorgang rekonstruiert und alles war klar. Ja, und diese, also das ein. Dass du im Fernsehen eben Klarheit gewinnst, auch was diese wichtigen Sekunden immer der Nachspielzeit angeht, ja, dass du da eben weißt, jetzt von den 4 Minuten sind jetzt 2,5 Minuten rum. Im Stadion bist du da total auf dem Trocknen und dann ist eben der Abpfiff irgendwann wie das Fallbeil. Und also da finde ich schon, wird eine Menge für den Fernsehzuschauer getan, gibt eine Menge Gründe, also ein Fußballspiel tatsächlich vorm Fernseher zu verfolgen.
Und dann eher auch so emotional, wenn Hertha jetzt ein Tor macht? Also brüllst du dann auch rum oder bist du eher der in sich gekehrte, also ja, gut, wird, am Ende kassieren sie eh noch 2, oder? Wie läuft das?
Keiner ist, also natürlich kassieren sie am Ende, wenn sie nicht 2, dann 1, aber also wir kommen, also lass uns bald mal zu Hertha kommen. Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob, also ein Hertha-Spiel im Fernsehen, also das war, ich glaube, das habe ich mir mal angetan beim Relegationsrückspiel gegen Düsseldorf. Also das war das wohl mit dem Platzsturm und so. Ja. Also das kommt ganz selten vor, dass ich mir wirklich Hertha am Fernsehen in voller Länge antue.
Dann eher Stadion oder was? Oder?
Naja, da habe ich ja auch gesagt, ich muss wirklich vorwegschicken. Also dass ich bei all diesem Hertha-Bashing, eins finde ich wirklich großartig an Hertha, das sind die Fans. Also diese Leidensfähigkeit, die ist einfach bewundernswert, ja. Also als Fan, da brauchst du mal irgendwie so eine, so Spieler, an die du dich erinnerst, aber am besten auch mal irgendwie so eine Saison, ja, also wie Nürnberg beispielsweise 2007 Pokalsieger wurde, war 2007, also irgendwie so in der Größenordnung, ja, oder Frankfurt das letzte Jahr war, also sind mal so, waren auch mal abgestiegen, aber letztes Jahr eben, boah, Europa League, ja, und weiß ich nicht, oder selbst Borussia Mönchengladbach, also da ist jedes dritte Spiel ein Wahnsinnsspiel, also mit irgendwie so und Hertha bietet sowas ja nicht, also es ist sozusagen Trockenbrot, seitdem ich Hertha-Fan bin, ja, also, wir hatten vor ein paar Wochen dieses Spiel gegen Gladbach, das hat mir sozusagen, das, was ich mir hier so für heute so überlegt habe, was ich eigentlich sagen, hat mir total zerschossen, ja, denn überleg mal, wann hat Hertha das letzte Mal nach einem 0-1 noch gewonnen, ja, wann haben die das letzte Mal mit 3 Toren gewonnen, wann haben die das letzte Mal ein Tor geschossen, was Tor des Monats würdig gewesen ist, ja, also in diesem Spiel kamen gleich 3 Dinge zusammen, und es ist doch keine Kunst, ja, ein Bayern-Fan zu sein, es ist auch keine Kunst, sag mal, ein Union-Fan zu sein. Union schafft es immer wieder, Spiele zu drehen, ja, finde ich toll. Und ich finde den Hertha-Fans einfach toll, dass die Hertha-Fans sind, obwohl ihnen das alles versagt bleibt. Und noch was ich toll finde an den Hertha-Fans, ist, dass die sich auch so darin fügen, ja. Also wenn ich so sehe, wenn HSV-Fans oder Schalke, ja, da irgendwie machen die da Fangesänge gegen den Vorstand oder gegen den Präsidenten oder gegen den, ja. Also das ist, da wird dann irgendwelchen Schrauben gedreht. Ich weiß nicht, ob Hertha-Fans jemals überhaupt gegen den Trainer rebelliert haben, ja. Die Hertha-Fans wissen einfach, so ist das Leben, ja, und Niederlagen gehören dazu und da jetzt irgendwie gegen die Verantwortlichen hervorzugehen oder die dazu beschuldigen, hilft auch nicht weiter, ja.
Gab es bestimmt auch mal. Also bin mir sehr sicher, dass aus Aufkurve auch schon.
Oft im Stadion, also dann,
Aber du hast schon recht. Also ich glaube, das ist auch so diese Berliner Leidensfähigkeit, die man vielleicht so generell hat. So, wenn man irgendwie in der Großstadt lebt und eh schon auch viele Sachen ertragen muss, dann ist man, glaube ich, auch so, was den Fußball angeht, so ein bisschen mehr leidensfähig. Könnte mir vorstellen, dass es so eine Geschichte ist. Aber dieses 4-1 gegen Gladbach, das war wirklich sensationell, weil ich dachte auch im Stadion, das kann nicht sein. Also das ist so, das dann dieses Tor von Martin Dardai, dieses, was du angesprochen hast, das Tor des Monatswürdige. So, das hast du so lange nicht erlebt. Da habe ich auch gedacht, okay, diese Erfolgsmomente hat man echt selten als Hertha-Fan. So dieses, diese Spiele gedreht, gehst du raus, bist glücklich. Das ist echt, das ist Wahnsinn. Also hast du das dann irgendwie, wie hast du das verfolgt? Denn live im Stadion oder?
Nein, ich habe also hier auf meine App geguckt und habe gesehen, 2-1 und weiß ich nicht, 67. Minute oder so, habe ich gesagt, oh Gott, natürlich fangen die sich noch eins, ja, wir können jetzt also aus dem Kopf hier gegen Leverkusen vor einem Jahr waren, haben sich noch in der letzten Sekunde da, weil da irgendwie Selke, ich weiß nicht, also oder kommen ja immer wieder so eine Dinge vor, ja, oder hier auch dieses wichtige Spiel gegen Dortmund in Dortmund, da haben sie doch auch, da haben sie 1-0 geführt und haben dann Torhüter verletzt und so, also haben sich dann eben auch, also immer noch diese Tor, was sie dann immer noch so gegen sich kriegen, dass sie das nicht nach Hause schaukeln können. Und so habe ich das habe ich da eben auch erwartet. Also echt ein Wunder war ja dieses Relegationsspiel gegen Hamburg, das Rückspiel. Ja, also beim Hinspiel, ich habe das, das war ja nicht mal ein Torschuss, womit die Hamburger da, da ist ihnen da was geschenkt worden. Das erste Spiel, es war das erste Spiel des neuen Torhüters. Und dann fängt er sich da so ein Ding bei, was nicht mal ein Torschuss gewesen ist. Und da war klar, das wird nichts. Und dann habe ich beim Rückspiel, das war da im Restaurant, und dann dachte ich so, also jetzt ist Abpfiff und gucken wir mal nach, war und wie es ausgegangen ist. Und dann sehe ich, die führen, sie führen, wie war das? Sie führten 2-0. Ja, 2-0. Ja. Und aber es waren noch irgendwie noch 3 Minuten zu spielen und dann dachte ich, und dann kommen noch 4 Minuten Nachspielzeit, das reicht immer noch für Hamburg. Also dann schießen die noch 2-1 und so. Nein, Hertha bringt das über die Zeit. Und Hertha ist eine Mannschaft, die immer verliert, wenn es drauf ankommt. Und also das ist ein Naturgesetz. Ja. Und das muss, das wurde sozusagen in dem Moment dann tatsächlich mal durchbrochen. Und also Hertha hat mal nicht verloren, als sie drauf ankommen. Das war, also ja.
Total. Hat uns auch überrascht. Ja. Kannst du nochmal in die Folge reinhören? Da haben wir sehr, also hab ich sehr laut gebrüllt. Das weiß ich noch, als Plattenhardt den Freistoß da reingeschlänzt hat. Also das war wirklich schon. Aber das heißt, du bist dann Hertha auf jeden Fall Fan, aber dann sozusagen jetzt nicht jedes Wochenende am Fernseher, sondern mal ein bisschen über die App und wie es halt so passt, so ein bisschen sozusagen so, ne?
Ja, also ich bin sozusagen ein Hertha-Fan und ich weiß, dass es bestimmt 100.000 Fans gibt, die sozusagen da die da involvierter sind. Also dass ich die sagen würden, also ja, muss ich das überhaupt erst noch verdienen, ja, sich als Fan zu bezeichnen, würde ich sofort sagen, hast recht, also kein Ding. Also das, wenn mir das einer absprechen will, und er sagt, also du hast noch nicht, das ist noch kein Fan, das ist irgendwie so ein wohlwollender Beobachter oder so. Na, hast vollkommen recht.
Ach, das, ja, wollte ich gar nicht sozusagen unterstellen. Es war nur nochmal interessenmäßig gefragt. Hast du noch eine Frage, oder?
Ja, ich habe auch gerade nochmal Revue passieren lassen. Wir haben ja live geguckt damals das Spiel, sowohl gegen Dortmund am letzten Spieltag als auch Relegation Rückspiel. Und da war auf jeden Fall der Ausschlag des Mikrofons am Limit. Ja. Ich habe auch gedacht, es kommt im Buch auch mal wieder durch, dass das Tolle am Fußball ist, dass man nicht weiß, wie es ausgeht. Mhm. Und das ist ja dann bei Hertha doch auch eigentlich immer der Fall, weil ich meine, die spielen jetzt am Samstag gegen Mainz, da weiß man auch nicht, wie es ausgeht. Das ist ein sehr wichtiges Spiel. Wie blickst du auf die Saison gerade? Also glaubst du, die packen das noch? Ich meine, aktuell ist ja der Stand, Hertha ist Fünftletzter mit 20 Punkten, dahinter sind 4 Vereine mit 19 Punkten. Also es ist Es ist eng.
Ja, so bleibt bis zum letzten Spieltag. Also gibt es ja immer so diese Konferenz. Also dann, also wenn sowieso schon alle wissen, wie es ausging, aber dann gibt es ja immer so in der, in der Sportschau die Konferenz immer so mit den Letzten. Und das ist natürlich traumhaft, so eine Konstellation. Das ist allerdings auch ein Armutszeugnis für die Bundesliga. Also dass man sich mal am letzten Spieltag für den Abstieg und nicht für den Titelkampf interessiert. Nee, also jetzt so Hertha diese Saison. Also ich finde erstmal, dass Hertha nicht wie ein Absteiger spielt. Also ich habe immer gesagt, ja, Herthas Spielweise kannst du leicht beschreiben. Nicht schön, aber erfolglos. Und das ist dieses Jahr anders. Also ich finde dieses nicht schön, das kannst du nicht mehr so einfach sagen. Sie haben oft Pech, aber sie spielen oft einen guten Fußball, finde ich. Also das war jahrelang immer so, als wenn sich irgendwo der Grottenkick des Spieltags ereignet hat, war die Hertha meistens irgendwie mit verwickelt. Das kannst du in dieser Saison nicht so ohne weiteres sagen. Also es ist manchmal so, ja, Union, ja, also obwohl die so weit oben stehen, aber Union hat manchmal auch schon Spiele abgeliefert, die zum Weggucken, die du nicht sehen willst. Und deshalb finde ich auch, also dass der Trainer unbedingt behalten werden sollte. Also das, also so ein, sag mal so, jetzt hier, okay, mit Voronin, da haben sie, also das waren Zeiten, haben die richtig rasanten und attraktiven Fußball gespielt, aber diese Mannschaft haben sie jetzt nicht, um sowas zu reißen. Aber zumindest ist hier ein Trainer, der für eine Spielkultur steht, die ich gut finde, also die mir gefällt. Und ja, ob sie das jetzt schaffen, also das ist ja auch so, dass der Spielplan scheint jetzt auch mal wieder so der größte Feind von Hertha zu sein. Das war auch schon in der letzten Saison. Also wenn man mal guckt, also wenn jetzt hier so die Mittwochsspiele sind, ja, also dann ist es ja immer schön, wenn du dann am Samstag eine Mannschaft, also ein kleinen, leichter Vorteil, ja, wenn du so eine Mannschaft hast, die jetzt am Mittwoch gespielt hat. Das Glück hat Hertha seltener, während die Konkurrenz eben etwas öfter das Glück hat. Und jetzt Mainz, ja, dass nun Hertha ausgerechnet gegen Mainz spielt, nachdem Mainz in Klune 4 oder 5 Spiele in Folge gewonnen hat. Also da ist das ein dickes Brett, aber trotzdem heißt es nicht, dass die es nicht schaffen könnten. Also das, also Hertha in dieser Saison würde ich zu jedem Moment irgendwie alle zutrauen, nach oben wie auch nach unten. Und also ich wünsche mir sehr, dass sie es schaffen, weil sie einfach jetzt von einer Also auch, weil sie von der Spielkultur da was bringen, was nicht in die zweite Liga gehört.
Und sie gewinnen gerade die Heimspiele eigentlich auch. Das ist ja auch schon mal erfreulich. Also es war ja auch schon längere Zeit nicht so, dass sie dann irgendwie das zumindest machen. Auswärts, naja, aber gut, zu Hause klappt's ganz gut. Wie wertest du eigentlich diese Geschichte mit dem Investor? Also es gab ja diese Episode mit Lars Windhorst, jetzt ist er weg, verkauft seine Anteile offenbar an diese 777. Investorengemeinschaft, das ist noch nicht ganz durch. Jetzt gab es wieder die Meldung, große finanzielle Lücken bei der Hertha, ist ja immer ein Dauerthema auch, ne? Da spielt ja auch ganz viel so rein, Kommerzialisierung, diese ganzen Finanzthemen. Wie siehst du das? Was hast du da für einen Blick drauf? Macht das den Fußball kaputt, das ganze Geld? Oder ist es, können wir das eh nicht mehr zurückdrehen, weil ist jetzt halt so?
Also erstens verstehe ich zu wenig davon und dann, also wenn so von der Hertha-DNA immer die Rede ist, ja, und ich sage nicht schön, aber erfolglos, also da hat ja das Geld offenbar auch nicht viel ändern können. Was ich richtig klasse finde, ist, dass in so einer Situation ein Präsident auftaucht, also den es in der Bundesliga noch nicht gegeben hat, ja, also dass da eben wirklich ein Fan obendrein auch noch ein Nicht-Berliner, ein Ossi aus dem Erzgebirge, ja, also das ist ja seine Herkunft, dass der zum Präsident ist, das hätte eigentlich Union zugetraut, sowas, ja, aber jetzt muss man wirklich sagen, also mag sein, dass Union unterm Strich der coolere Verein ist, aber den cooleren Präsidenten hat schon mal Hertha, mal sehen, ob Union danach nachrüsten kann und mit dem Geld, also es ist ja eher der Beweis, dass das eben nicht so einfach ist, ja, also dass eben doch ein bisschen mehr dazu gehört, als dass da eben einer kommt, der hier so die Taschen voller Geld hat und ehrlich gesagt, ich konnte mir das auch ja nicht richtig vorstellen. Ich dachte, das ist hier einer mit viel Geld und der will aus Hertha was machen, so weit wie Borussia Dortmund, ja, also rasant und Wahnsinn und boah und so. Also konnte ich mir nicht vorstellen und es kam ja dann auch. Ich habe da auch keine. Ich habe da auch keine Ratschläge, was man da oder keine Ideen, was man. Ich würde wahrscheinlich mal das Olympiastadion Feng Shui-mäßig auspendeln, ob es daran liegt. Also ich hab da keine Idee. Und als jetzt hier eben der Kai Bernstein von der Hertha-DNA sprach, da dachte ich, oh Gott, was ist denn, also was, darunter verstehe ich, was anderes wie er. Ich finde die Idee gut, ja, also dass er ein Nachwuchs, der ist ja, also der macht ja so bei den Titelrennen auch immer mit, dass man da Leute hochzieht und ich finde das auch bemerkenswert, also wie viele Leute bei Hertha spielen und dann woanders was werden, ja, oder bei Hertha was wie Jarek, also der ist ja das Paradebeispiel, ja, bei Hertha nur unglücklich, dann ging er woanders hin, blühte auf, kam zurück und war wieder das Mauerblümchen, ja, und oder so einer wie Sandro Wagner, also das verstehe ich irgendwie nicht, ja, dass so eine Karrieren möglich sind, ja, dass das eigentlich, na gut, Sandro Wagner, bin ich mir nicht sicher, ob das ein guter Fußballer ist, ist so ein bisschen so ein Fall wie Davy Selke, ja, also mein Feind, der Ball und Selke ist jetzt nicht mehr bei Hertha und ich denke, jetzt werden wir vielleicht sehen, was er wirklich kann, ja.
Doch noch Torschützenkönig am Ende. Aber das ist ja interessant, was du sagst, dass in den Hertha gehen irgendwie liegt diese Erfolgslosigkeit so ein bisschen. Es gab so ein, zwei Saisons, wo sie dann auch mal so oben mitgespielt haben, aber man kann sich nicht so wirklich gerade vorstellen, wie das nochmal irgendwie klappen sollte, ne? Also, musst du rangehen, oder? Nee. Okay. So ein bisschen auch so zum Abschluss des Gesprächs zu kommen, du hast ja diesen Monolog auch nochmal geupdatet, weil du gesagt hast, irgendwie hat sich der Fußball auch vielleicht weiterentwickelt, die Zeiten vor allen Dingen weiterentwickelt. Wie hat sich das denn noch verändert sozusagen aus deiner Sicht? Wie hat sich das der Fußballkosmos weiter gedreht, wenn du es vergleichst mit dem, als du den ersten Monolog geschrieben hast und jetzt zu der Zeit, die WM in Katar spielt ja auch eine Rolle zum Beispiel und so weiter, hat es sich zum Guten entwickelt oder ja zum Schlechten, was würdest du sagen?
Naja, also ich denke also, dass der, oder ich beobachte also, dass der Fußball immer mehr also diesen Sportbereich auch okkupiert. Also Sportberichterstattung ist eigentlich also fast ausschließlich Fußballberichterstattung. Vor 10 Jahren hätte ich noch gesagt, ist noch Dopingberichterstattung, aber das Thema ist jetzt auch ein bisschen. Aber also ich finde, dass. Oh, sorry. Ja, kann ich. Also ich finde, dass der. Also mit dem Frauenfußball, das finde ich so bemerkenswert. Ich bin kein Freund des Frauenfußballs, weil das, was ich am Fußball liebe, das sehe ich beim Frauenfußball nicht. Also diese Rasanz und diese Athletik und so, ja, das ist was anderes, ja. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass, also natürlich sind Weltmeisterinnen Weltmeister, ja. Das sind große sportliche Leistungen und so weiter. Aber das, was mir der Fußball so führt, also für das Auge, also für die Ästhetik, ja, das habe ich beim Frauenfußball nicht. Und ist zum Beispiel beim Eishockey, also Frauen-Eishockey, finde ich fast sogar noch besser als Männer-Eishockey, weil da die Dinge besser zu verfolgen sind mit dem Auge, ja. Also da ist das, was beim Eishockey bei den Männern abgeht, das ist so schnell, das kannst du mit ungeübtem Auge ja nicht verfolgen. Und das ist bei den Frauen anders. Deshalb krieg ich da mehr mit bei den Spielen. Und dass jetzt eben auch der Frauenfußball so als Konkurrent der Zeit, die zur Verfügung steht für Sportberichterstattung, das finde ich jetzt nicht so toll. Ja.
Okay, und der restliche Fußball, wir haben schon Kommerzialisierung und so weiter angesprochen, erkennst du da irgendwie, also es gibt ja viele so, die so sagen, ganz pessimistisch sagen, okay, der Fußball ist eh verloren, weil es geht nur noch ums Geld, die Vereine, die jetzt oben stehen, werden sowieso die ganze Zeit Meister werden wie die Bayern und so weiter. Siehst du das auch so fatalistisch oder bist du eher Optimist und sagst, hey, warten wir mal ab, gebt der Hertha mal 3-4 Jahre, dann werden sie auch Meister?
So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich würde mal sagen, das hängt auch ein bisschen davon ab, was uns der Fußball bietet. Ja, wenn du Spieler hast, die einfach alles schlagen, was da gewesen ist, ja, also wirklich, und jetzt, weil wir haben jetzt so eine Zeit, wir haben jetzt keinen Cristiano Ronaldo und wir haben jetzt auch bald keinen Messi mehr. Ob das da Spieler gibt, die diese Lücke füllen können, ich glaube, das ist auch wichtig, ja, dass wir tolle Spieler und tolle Spiele sehen. Da insofern würde ich mal sagen, das ist situativ und das gibt so viel, die sich am Fußball versuchen, also den Fußball kaufen wollen, also oder die ihn korrumpieren wollen, so politisch. Und der Fußball hat etwas, das kann, also der Fußball kann dem auch widerstehen. Der Fußball hat einen Kern und der ist unerreichbar für all diese Interessen. Und deshalb habe ich da, denke ich, das wird nach wie vor Menschen geben, die den Fußball lieben. Das wird auch Menschen geben, die den Fußball dafür verachten, also weil er eben vereinnahmt wird oder weil es diese Vereinnahmungsversuche gibt. Und also was jetzt hier mit der WM in Katar, also so ein Fußballturnier in der Vorweihnachtszeit, das war schon sehr dreist. Und ich weiß noch nicht, was hängen bleibt. Also ob diese tolle Finale oder eben diese Dreistigkeit bei mir jetzt hängen bleibt. Aber also ich kann da keine Prognose geben, außer dass ich glaube, dass der Fußball, der wird sozusagen unumstritten diese Dominanz der globalen Faszination, die wird er behalten. Da sehe ich keinen, der also nichts, was dem Fußball das nehmen könnte. Ja. Die Chinesen haben ja 2002, glaube ich, haben die ja bei der WM direkt mal in der Endrunde mitgespielt und haben dann wohl auch Fußballakademien gegründet und irgendwie alle haben sich gefragt, oh, werden die jetzt in 10 oder 20 Jahren den Fußball dominieren? Das ist aber nicht der Fall, ja, und das finde ich auch gut, dass eben eher so Länder wie Kroatien jetzt so eine feste Größe im Weltfußball sind. Und also das, wenn jetzt die Chinesen tatsächlich im Fußball so gut wären, wie sie in der Mikroelektronik wären, dann das würde ich wahrscheinlich nicht so toll finden. Aber so ist es ja nicht.
Mhm. Abschließende Frage. War es das jetzt mit den Monologen oder sagst du, naja, vielleicht hänge ich nochmal einen dran? Oder war es jetzt so, wie du beschrieben hast, 3 Trilogie abgeschlossen, ist eine schöne Zahl? Oder würdest du sagen, naja, so in 5 bis 10 Jahren könnte ich nochmal einen draufsetzen?
Ach, ich werde mal über den Würstchenverkäufer nachdenken, ja. Also der kam ja noch nicht in den Sinn. Ich habe mal an so weit gedacht wie Spielerberater oder auch wie eine Radioreporterin, ja, also das sind ja, also ich wollte so ganz bestimmte, also das sind Leute, sind die so einen ganz bestimmten Blick auf das Spiel haben, auf das Spielgeschehen. Und vielleicht kann so ein Imbissverkäufer eben auch mal, der sieht eben da immer nur so die Köpfe vor sich, der hört, was los ist im Stadion und natürlich hat sich auch die Akustik in Stadien über die Jahrzehnte verändert, ja, also dass da jetzt auch Mikrofone vor die Fanblöcke gehängt werden, also um so eine Stimmung anzuheizen. Das sind auch so Tendenzen, die mich so ein bisschen abschrecken. Also dass da so weit angestemmt wird, so mit der Stimmung, was eigentlich nicht handgemacht ist. Ja, es muss schon aus der eigenen Kehle kommen, der ganze Brüll und nicht aus den Lautsprechern. Und mal sehen, vielleicht springt mich da eines nahen Tages auch der Würstchenverkäufer an und dann vollende ich diese Trilogie.
Super. Ja, wir würden uns freuen. Also hätten wir auf jeden Fall Lust drauf, würden wir sehr gerne lesen. Vielen Dank fürs Gespräch. War sehr interessant, war sehr schön. Und wir können jetzt noch ewig weiterreden, aber ich würde sagen, wir verabreden uns nochmal so für 2-3 Jahre, dann sprechen wir nochmal neu. Mhm. Mal sehen, wo die Hertha dann ist. Ne?
Ja, vielleicht schaffst du doch mal, mich ins Stadion zu locken, dann gehen wir mal
zusammen. Schon sehr, ja, sehr gerne.
Ja, nee, das, also sowas würde ich auch, also sowas mache ich auch gerne. Also wenn einer sagt, du komm mal mit und der hat wirklich Ahnung und dann kann der mir da irgendwie sagen, was so passiert ist. Und also das ist jetzt zum Beispiel hier da irgendwelchen Beef gibt mit den neuen Investoren, das wusste ich nicht. Und was ist mit Felix Magath eigentlich? Also ja. Wird er seinen Prozess denn gegen die Hertha gewinnen? Und
Fragen über Fragen, aber das machen wir mal. Machen wir mal einen schönen Stadionbesuch zusammen. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke dir.